Es ist Sommer, es ist Juni 2021 und das ist der 8082 Podcast. Und das ist die Intro-Musik. Hallo Alex.
Hallöchen Danny.
Schön, dass wir wieder hier sind. Ich freue mich besonders, denn es ist Sommer, die Sonne scheint. Ich war 4 Tage in Thüringen, bin jetzt wieder zurück und bin ostgestärkt wiedergekommen und habe Bier mitgebracht.
Und ich musste hier im Westen auf dich warten.
So ist das, wenn man wegzieht, es kommen nicht alle mit. Man muss auch Menschen zurücklassen. Aber was ist das Motto dieses Podcasts? Lieber Alex, sag es noch einmal laut.
Wir wollen nicht langweilen. Letztes Mal habe ich es ja glatt vergessen.
Ach, aber wenn wir die 100. Folge machen, machen wir dir ein Tattoo davon. Ein Motto-Tattoo. Bist Oha. Du tätowiert?
Ich bin nicht tätowiert. Hast du ein Tattoo?
Nein. Aber genug der Erzählerei. Denn ich bin ganz aufgeregt, wie immer. Wir haben nämlich Kommentare bekommen, Audiokommentare. Und ich habe sie alle noch nicht gehört. Ich habe nichts mitgekriegt.
Ja, dann start einfach.
Das ist das Kollektiv. Ihr schickt uns Nachrichten, wir beschäftigen uns damit. Und wir haben eine Nachricht von, ich fange an, Matthias. Kennst du Matthias?
Nee, ich kenne eigentlich überhaupt niemanden. Ich das ist ja das Schöne daran.
Ich kann es ja ändern. Ich spiele mal ab. Das ist Matthias.
Lieber Danny, lieber Alex, hier ist Matthias. Schon mal vorab vielen lieben Dank für euren und kann mich mit sehr vielen Dingen, die ihr recherchiert oder selber erfahren habt, sehr gut identifizieren. Ich hätte eine Anmerkung zur Folge 17, Barbie hat Jugendweihe. Interessanterweise habe ich sie selber auch nicht gefeiert, aber ich musste wirklich herzhaft lachen, als du, Danny, sagtest, dass du einen Computer bekommen hast. Genauso war es auch auf meiner Seite. Ich habe einen sagenhaften 286er bekommen mit wahnsinnigen 20 Megabyte Festplattenspeicher, 20 Megahertz Taktung, die man hochstufen konnte auf 40 Megahertz. Dazu noch eine wundervolle schwarz-weiß Herkules-Grafikkarte und einem 5¼ Laufwerk. Bei dem 3,5 Zoll hat es leider dann ist das Geld ausgegangen und wäre natürlich auch viel zu viel gewesen. Wer soll dann mit 2 Laufwerken?
Hattest du auch noch einen 286? Wer kennt sie noch mit Turbo-Taste, wo man so von 8 auf 16 MHz hochpowern konnte?
Ich habe tatsächlich mit einem 386er angefangen. Weil mein Vater damals gesagt hat, also wenn, dann muss man schon für die Zukunft einkaufen.
Für das nächste halbe Jahr.
Ja, und ich musste gerade eben auch schmunzeln. Ich frage mich, ob man heute noch, wenn man das erste Mal einen Computer kauft, beziehungsweise kauft man überhaupt noch einen Computer, wahrscheinlich hat man sogar eher irgendwie ein Smartphone oder ein Tablet, dass man dann noch weiß, was die Taktung ist, welche Grafikkarte es hatte. Aber bei mir sind auch die ganzen Daten einfach noch so richtig im Kopf.
Ich mach mal weiter.
Dass ich mit meinem Opa und mit meinem Vater eine Reise nach Frankreich antreten sollten, zu dem Bauern, der damals meinen Opa in Kriegsgefangenschaft genommen hat, aber durch den er eigentlich überlebt hat, auch für mich als Pubertierender mit Sicherheit wäre das eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Leider aus gesundheitlichen Gründen ist diese Reise nicht mehr zustande gekommen, was natürlich sehr schade war. Ein weiterer Punkt ist das Thema Catwurst. Danny, du scheinst ja neulich die sagenhafte Erfahrung gemacht zu haben, eine Catwurst zu essen.
Ja, das stimmt. Ich habe getwittert, ich war in Bernau. Um das heute auch noch gehen wird und habe die erste Catwurst meines Lebens gegessen. Was sagst du dazu, Alex?
Ja, ich musste so ehrlich gesagt lachen, als ich das Foto gesehen habe, weil die Catwurst sah gefühlt größer aus als du.
Es war eine riesen Catwurst. Ich war aber enttäuscht, weil mein Freund sagt, ja guck mal, da gibt's Catwurst, du musst jetzt die erste Catwurst deines Lebens essen. Und dann habe ich mir diese Catwurst bestellt und war eher selber enttäuscht, weil die Frau nämlich die Bratwurst, die Bockwurst frittiert hat. Die hat die in die Fritteuse reingeworfen. Und meine ganze Catwurst war fettig. Und da hieß es, das wäre so nicht original. Und also meine erste Catwurst war schon eine Enttäuschung. Obwohl auf dem Stand stand, schmeckt so wie früher. Und da dachte ich so, ich hoffe nicht. Ja, aber so war es danach. Ach, wir lassen Matthias mal weiter erzählen.
Ich war vor kurzem in Thüringen mit ehemaligen Schulfreunden und habe die Frage gestellt, wann sie denn das letzte Mal eine Kettwurst gegessen haben. Ausnahmslos alle aus den neuen Bundesländern und musste feststellen, dass keiner von diesen 10 Leuten eine Kettwurst kannte und somit für mich die Frage stellte, ob das wirklich nur ein Produkt der Schönhauser Allee in Berlin ist oder in der ganzen Republik vertreten war. Ich glaube eher Ersteres, aber ja, vielleicht war es wirklich ein westdeutsches Produkt, kopiert in den Osten, aber dann wirklich nur in den Osten Berlins. Also auch das eine interessante Erfahrung. Wie gesagt, toller Podcast, macht weiter so. Ich habe viel Spaß dran. Es grüßt euch, Matthias.
Vielen Dank.
Dankeschön, Matthias.
Ja, die Kettwurstfrage, ein Mysterium. Wir haben zur Aufklärung beigetragen und konnten das Rätsel nie ganz lösen. Und deshalb freuen wir uns, wenn jemand wie du, Matthias, einfach weiter rätselt, weiter die Leute befragt. Und irgendwann haben wir alle Ostdeutschen befragt zu ihren Kettwursterfahrungen. Und dann haben wir das geknackt.
Wahrscheinlich wird es irgendwann mal einen Podcast geben, der Die Kettwurst heißt.
Oh ja, so ein
Und da
Feature
geht's
auf der
dann so.
ARD, so 16 Folgen, jeweils 1 Stunde lang vom WDR produziert.
So Eastern True Crime.
Eine Kettwurst. Ja. Soll ich mal weitermachen?
Sehr gerne.
Die nächste Datei, die du mir geschickt hast, von unserem Handy. Wie kann man uns eigentlich Audiokommentare schicken? Erklär es doch nochmal ganz kurz.
Ja, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Auf jeden Fall kann man uns über Telegram, Signal und WhatsApp erreichen, auch Instagram, auch Twitter, aber Audiokommentare über die Messenger sind am einfachsten und die Telefonnummer findet ihr immer in den Shownotes, so dass ihr nicht lange suchen müsst, auch auf unserem Instagram-Kanal 8082 Podcast, übrigens genau auch der gleiche Name wie von Twitter.
Danke, Alex. Du bist ein Marketing-Genie. Und da das technisch
Nee.
alles so hervorragend läuft, heißt die nächste Datei nämlich nur WhatsApp-Audio 26.06.21, 16 Uhr. Ich weiß also nicht, wer uns diesen Audiokommentar geschickt hat, deshalb spiele ich ihn einfach an.
Danny, Alex, Andi hier. Geboren 1976. Das bedeutet ein paar Jahre älter als ihr. Ich hänge gerade in eurer letzten Folge. Und ihr wollt ja immer Rückmeldungen, von daher gerne und kurz und knapp. Meine Familie kommt aus unterschiedlichen Zweigen, einmal aus Mecklenburg und einmal aus Leipzig. Allerdings, meine Mutter ist mit 11 Jahren, also Anfang der 50er, noch durch eine Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen und ist in Mönchengladbach aufgewachsen. Mein Vater, an der Müritz aufgewachsen, ursprünglich aus dem Gebiet, was jetzt Polen ist, ist auch irgendwie über eine Art von Fluchtgeschichte später in Münster gelandet. Das bedeutet, ich bin eigentlich nur westdeutsch sozialisiert, bis mir dann irgendwann mal bewusst wurde, oh, meine Mutter ist aus Leipzig. Thema die Zone in unserer Familie. Die Zone ist gleich Tabuthema. Zwar ist der Bruder meines Vaters auch mal noch zu den verbliebenen Verwandten gefahren an die Müritz, aber das war dann die Zone mit vorgehaltener Hand. So. Von meiner Mutter aus, das war einfach nur ein Break. Die hat gesagt, Leipzig, ja, Kindheit, aber irgendwie kam da zumindest zu mir nichts drüber transportiert, was jetzt so wirklich eine gelebte Kultur oder so darstellen würde. Von daher, ich bin total westdeutsch aufgewachsen und der Mauerfall war nur morgens, dass ich zur S-Bahn gegangen bin, ein Freund zu mir gesagt hat, du, die Mauer ist weg oder so. Und ich nur, aha, okay, so. Die Connection zu meiner eigenen Herkunft, nennen wir es mal, da konnte ich mal, irgendwann konnte ich mal schön behaupten, hey, ich bin Halbsachse, wenn es hieß, ja, ihr seid jetzt irgendwie gegen Osten oder gegen die DDR, konnte ich sagen, ich bin Halbsachse, was mich so ein bisschen geschützt hat, natürlich. Weil somit konnte ich nicht mehr in Anführungsstrichen binnendeutsch rassistisch sein. Ich habe mit meiner Schwester dann mal eine Tour gemacht nach Leipzig und Dresden, wo mein Opa ursprünglich herkam. Aber es war Ja, irgendwie hat das mehr sowas von Tourismus innerhalb Deutschlands. Von daher, es sind immer noch Ressentiments irgendwo in meinem Hinterkopf. Und leider landen ganz viele Leute dann auch in dieser Schublade. Wenn man einfach sagt, jemand quengelt, Ossi. Es ist voll Banane und ich bin auch überhaupt kein Freund von dieser Denkweise und ich reflektiere es ja mittlerweile auch. Aber euer Podcast hilft mir dabei, das Ganze aufzuarbeiten, weil die Sichtweisen unterschiedlich sind und man wirklich, wenn man in Westdeutschland aufgewachsen ist, so wie ich, einfach nur der Osten war dieses rechte Feld, was so ausgegraut war beim Wetterbericht. Also die Deutschland war für mich oben schlank und unten dick und nicht so wie jetzt umgekehrt. Also das hat sich wirklich nicht geändert. Das war natürlich dieses Auge, Berlin war natürlich auch noch da. Da hat sich einiges geändert und ich bin froh, dass ich euren Podcast höre und danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.
Danke, Andi.
Danke, Andi. Ich finde es ganz spannend zu hören. Wir hatten ja, glaube ich, am Anfang, als wir den Podcast gestartet hatten, so ein bisschen so zwei Ideen. Die eine, wir würden im Prinzip so unsere eigene Geschichte so ein bisschen aufarbeiten und natürlich auch irgendwie so ein bisschen über den Osten aufklären, aber vor allen Dingen so mit unserer eigenen Generation so ins Gespräch kommen. Aber gleichzeitig eben auch, gibt es vielleicht auch Westdeutsche, die sich dafür interessieren und reinhören und so ein bisschen so diesen Schatten. Ich fand das gerade auch sehr schön von Andi beschrieben, anhand von so Karten, die man so bei Tagesschau sieht oder so, diesen rechten Fleck auf einmal darzustellen. Also, dass der echter wird, dass der menschlicher wird, dass da die ganzen Geschichten so Stück für Stück hochkommen. Deswegen fand ich das gerade nochmal schön, auch von dir, Andi, das zu hören, dass es eben Interesse eben auf mindestens zwei Seiten schon mal Deutschlands gibt für die Geschichten.
Ich fand es dahingehend auch spannend, weil dieses Kartenthema fand ich auch, hat mich gerade sehr beeindruckt im Kopf, weil ich nämlich merke, wie zusammengewachsen dann Deutschland doch ist für mich und meine Generation, weil ich glaube, jeder, der so alt war wie wir, so 7, 8 Jahre, ich weiß nicht, wie es dir geht, könntest du die DDR-Umrisse aus dem Kopf zeichnen, so einigermaßen? Wüsstest du, wie die DDR ausgesehen hat?
Ehrlich gesagt, jein.
Nee, ich meine, die Deutschlandkarte könnte ich aus dem Kopf, weißt du, oben so dick, dann in der Mitte dünn, dann ist da Sachsen und so und unten Bayern, Baden-Württemberg geht so raus als Füßchen. Aber mit der DDR könnte ich das nicht so aus dem Kopf malen.
Weißt du, ich habe gerade so überlegt, kann ich die DDR nachzeichnen oder kann ich Ostdeutschland nachzeichnen? Mhm. Weil gerade diese Karten sind ja ganz interessantes Ding. Jedes Mal, wenn so statistische Vergleiche gemacht werden, dann kann man ja anhand so von farblichen Darstellungen sehen, das ist Ostdeutschland, das ist Westdeutschland, weil immer noch diese Unterschiede da sind bei ganz, ganz vielen Dingen. Und diese Umrandung, also diese Karte, wo der Unterschied zwischen Ost und West immer dargestellt wird, das ist das, was eigentlich in meinem Kopf ist, was ich nachmalen könnte.
Okay. Hausaufgabe, bis zur nächsten Folge malst du das nach und es wird dann unser Episodenbild.
Okay, abgelehnt. Und ich muss es mit verschlossenen Augen muss ich es dann tun.
Ja, aber spannend auch die Familiengeschichte, auch Andi sagt, kenne ich nämlich ähnlich, jetzt nicht mit der Zone, aber zum Beispiel, ich weiß, dass sowohl die Eltern meiner beiden Eltern auch aus Ostpreußen geflohen sind damals, aber so richtig viel erzählte auch keiner drüber. Also es ist irgendwie so gewesen und man weiß noch, wo man herkommt. Ich weiß, dass mein Vater auch seinen Nachnamen geändert hat, damit es in Deutschland nicht so schwierig ist, aber viel mehr weiß ich darüber gar nicht. Also auch so ein Familiengeschichtenabriss so. Also mein Stammbaum hört quasi bei meinen Großeltern auf und danach weiß ich nichts mehr.
Ja, ich habe da ja relativ wenig in meiner Verwandtschaft damit zu tun, aber kenne eben ganz viele Leute, die genau sowas erzählen, ne? Dass es dort diese Flucht- und Familiengeschichte zum oder nach dem Zweiten Weltkrieg gibt, die aber auch so eingehüllt ist in so eine Art großes Geheimnis, über das man nicht spricht. Also man weiß, dass da irgendwas ist, aber es darf nicht gesagt werden. Und ich glaube, es wäre auch notwendig, das auch nochmal alles aufzuarbeiten, weil das sind, glaube ich, noch ganz, ganz viele deutsche Geschichten, die vielleicht eine Menge beeinflusst haben, aber man weiß gar nicht, dass sie es getan haben.
Ja, und da sind wir wieder, glaube ich, auch der Geschichte von Frauen, also was man so weiß mit Vergewaltigung, Missbräuchen und sowas alles passiert ist zur Besatzungszeit. Wie nennt sich das Besatzung? Nee, wie ist das richtige Wort nach dem Krieg? Ja, wie dem auch sei. Also zum Beispiel bei mir ist die Geschichte, dass meine Oma irgendwann nicht mehr weiter wollte, wir deshalb in Thüringen gelandet sind, weil die nicht mehr konnte. Aber was da wirklich die, also was da die Wahrheit alles war und wie die Geschichte wirklich war, wie die Familiengeschichte, warum die ausgerechnet im Westen Thüringens geendet ist, ist irgendwie unklar. Mhm. Wie ist deine Familiengeschichte? Bist du Rostocker seit 1493? Gibt es einen alten Rostocker Brauhäuser von deinem Urgroßeltern?
Nee, Rostock, also die Geschichte mit Rostock fing spät an. Also meine Eltern sind irgendwann durch Jobs nach Rostock gekommen. Eigentlich beginnt meine väterliche Geschichte in der Nähe von, also nicht in der Nähe, sondern in Brandenburg, also in der Nähe vom Spreewald der Lausitz. Da gibt es so einen kleinen Ort. Und Rügen hat nochmal ganz viel mit meiner auch väterlich-großväterlichen sich zu tun. Also da ist so eine Mischung aus Mecklenburg, Vorpommern und Brandenburg. Ja, und mütterlicherseits, da weißt du ja, das ist dann ja ukrainisch, slawisch. Also da kommt dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Vor allen Dingen auch, wie der Zweite Weltkrieg eine Rolle gespielt hat. Nämlich nochmal eine ganz andere Sicht. Ja, sogar eine gegnerische Sicht, wenn man so will. Die Deutschen waren ja der Feind. Also die Deutschen in ihre Familie letztlich gekommen sind, war lange Zeit nicht ohne Konflikte. Also, dass meine Mutter sich praktisch in einen Nazi verliebt hat. Das muss man ja eigentlich so sagen. Auch wenn natürlich eine deutsch-sowjetische Freundschaft existiert, da gab es ja auch einen Verband und mein Vater ja, ich sage jetzt mal so, auf der guten Seite war, wenn man es genau nimmt. Aber für meine Großeltern und auch deren Freunde war in erster Linie, ja, DDR, guter Staat, aber das sind trotzdem Deutsche. Das sind Deutsche mit Nazi-Vergangenheit. So einfach ist es für die also gewesen zu der Zeit.
Ja, das da erinnere ich mich, habe ich letztes Mal dran erinnert. Finde ich auch ganz spannend, immer wenn ich so meine Geschichte reflektiere, die meiner Familie, was man sich immer so, finde ich, wenn man noch jung ist wie wir, halt klar macht, als ich geboren wurde oder du in den 80ern, war halt dieser ganze Krieg und so auch erst 30 Jahre her. Ja, als meine Eltern so alt waren wie wir jetzt, war der Krieg gerade mal 20 Jahre her. Also ist sehr, sehr frisch und das finde ich verschwimmt immer so, wenn man die Vergangenheit betrachtet, wie nah das doch für unsere Eltern noch war, ne? Oder Großeltern erst recht.
Ja, und 30 Jahre, das sind jetzt die 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Ja. Also das ist wirklich nicht viel. Oh genau. Gott, jetzt fühle ich mich aber wirklich alt, wenn ich sowas sage.
Ja, ne? Als unsere Eltern uns quasi bekommen haben, war für die der Krieg so weit weg wie für uns die Wiedervereinigung. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Geschichte der Wiedervereinigung aufgearbeitet, überstanden ist, dass alle Tränen verdrückt sind, alle Konflikte aufgearbeitet und alle Verbrecher von damals der Staatssicherheit verurteilt sind. Also das ist, die Geschichte ist dann doch noch sehr präsent nach 30 Jahren.
Und ohne jetzt also Dinge zu relativieren, für mich ist gefühlt einfach ein Weltkrieg, also der Zweite Weltkrieg so krass. Also ich meine, da sind also Millionen von Menschen gestorben für nichts und wieder nichts und vernichtet worden. Und wie soll das nach 30 Jahren auch nur annähernd aufgearbeitet sein? Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen waren einfach froh, also wenn es sozusagen aus ihrer Geschichte irgendwie einfach weggelöscht wird, dass es niemals hätte passieren dürfen oder dass es nie passiert ist. Also von daher, wenn wir auch heute noch eine Erinnerungskultur haben, bin ich dafür, dass sie, also die muss erhalten bleiben über mehrere Generationen, weil da, glaube ich, noch so viele offene Fragen sind in so vielerlei Hinsicht. Ich kann mir das null vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Möchte ich auch nicht.
Kommen wir zu einem unserer Lieblingskommentatoren, dem Dirk. Und spiel das einfach mal ab.
Hallo, hier ist mal wieder Dirk aus Bielefeld. Ich würde gern zu Nummer 18, Zensur verleiht Flügel, kommentieren in eurem Kollektivabschnitt. Da kam die Sprache auf Zuckertüten und da wurde gesagt, dass irgendwie die Kleinkinder, dass die jüngeren Geschwister so kleine Zuckertüten bekommen haben oder dass generell Geschwister kleine Zuckertüten bekommen haben, wenn jemand eingeschult wurde. Und das kann ich bestätigen. Mein Bruder ist 5 Jahre älter als ich und als er eingeschult wurde, habe ich auch eine kleine Zuckertüte bekommen. Er eine große, ich eine kleine. Wobei ich auch sagen muss, das kenne ich nicht wirklich aus Erinnerung, sondern von Bildern. Ja, ich war wahrscheinlich da so 2, 3 Jahre. Und ich weiß es nicht wirklich, aber aus Familienalbum, aus den Bildern sehe ich halt, dass ich da eine kleine Zuckertüte bekommen habe. Allerdings, als ich dann eingeschult wurde, da habe ich jetzt keine, nee, als ich eingeschult wurde, so hat er keine Zuckertüte bekommen. Wahrscheinlich war es einfach nur so, um den nörgelnden kleinen Jungen ruhig zu stellen, hat er auch eine gekriegt. Dann habt ihr nochmal zu Rosa Luxemburg was gesagt oder gefragt oder wie auch immer. Und da will ich einfach dazu beitragen, Rosa Luxemburg war im Prinzip eine der Gründerinnen der DKP, die sich damals von der SPD abgespalten hat. Und ja, sie wurde halt dann umgebracht und in den Landwehrkanal geschmissen. Und ja, da gibt es ja jetzt dieses Grab, was ich auch schon gesagt habe, die Grabstätte in Berlin, das ist der Sozialistenfriedhof, so wie ich es richtig verstehe. Da sind halt alle möglichen Figuren drauf, aus Anfang der Kommunistischen Partei bis zum Ende der DDR-Zeit, so was da hohe Funktionäre oder halt wichtige Figuren waren. Meine Freundin ist zwar in der SPD, aber ein ziemlich großer Rosa-Fan, so will ich es mal sagen. Sie war auch schon mal da auf dem Friedhof, an der zur Trauerfeier, die jährlich stattfindet. Da sind, so wie ich es gehört habe, alle möglichen Leute da aus dem linken autonomen Spektrum, Anarchisten, MLPDler, DKPler, die Linke, SPDler und so weiter. Also das ist nicht nur eine DKPD-Veranstaltung oder alte DDR-Seilschaften. Ich glaube einfach, dass, also zumindest für Frauen, ist Rosa Luxemburg auch so eine Art Role Model, zumindest wenn man, sag ich mal, in dem linken progressiven Spektrum verortet. Ja, also zumindest ist es bei meiner Freundin so. Ich habe sie mal gefragt und sie sieht das schon so, dass das irgendwie schon eine Leitfigur ist für sie oder dass sie sie halt klasse findet, was sie erreicht hat oder genau. Oder was sie halt gemacht hat in einer Männerwelt. Und dann habt ihr noch über die Jahresendfigur gesprochen und ich komme da aus Sachsen, aus der Gegend, wo das irgendwie auch wo halt die ganzen Weihnachtssachen da so gebaut werden oder gedrechselt und so, wo das so groß herkommt. Und ich kann, also wir haben das jetzt auch gesagt, aber ich weiß auch, dass wir das immer ironisch gemeint haben. Ich kann mich auch entsinnen, dass mal meine Mutter oder mein Vater mit dem Eulenspiegel nach Hause gekommen ist und da war das von drauf. Ich kann mich irgendwie, zumindest glaube ich, mich noch zu erinnern, wie das Bild ausgesehen hat. Und dass das halt geflügelte Jahresendfigur ist. Ich weiß jetzt nicht den Hintergrund, warum man das gesagt hat. Also was jetzt der Hintergrund ist, dass der Eulenspiegel das veröffentlicht hat. Aber wir haben das wirklich immer nur ironisch genannt. Wir haben das nie so, wir haben die Figuren schon so genannt, aber das war immer bewusst ironisch und das war nie so, dass das irgendwie allgemein ist, dass da jemand hingekommen ist und sagt, oh, wir wollen eine geflügelte Jahresendfigur kaufen oder und das ernst gemeint hat. Ich kann mir maximal vorstellen, dass das vielleicht von der DDR-Regierung ganz so gewollt war. Wäre, aber das war jetzt kein wirklich gesprochenes Wort, was man da gesagt hat in der DDR. Also das ist, glaube ich, ein Mythos. Eine zweite Angabe, also ihr habt gesagt, das ist die Flügel-Lorenz-Figur, das wäre sozusagen der Engel, das ist, da ergibt es, oder das macht ja auch da Sinn, dass das Geflügel ist. Und das zweite wäre der Weihnachtsmann. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil bei uns im da im Erzgebirge gibt es quasi zwei Figuren, nämlich den Engel und den Bergmann. Und ich habe immer in der Erinnerung, dass da sozusagen der Engel und der Bergmann und dass das die geflügelten Jahresfiguren sind, dass es gar nicht der Weihnachtsmann ist. Aber da kann ich mich auch irren. Und dann gab es ja noch das mit dem Kalender, wenn ich mich recht entsinne, dass da Engel drauf sind und Engelmotive oder sowas. Also ich weiß nicht, wie es DDR-Zeiten war, aber es gab oder es gibt da in der Gegend etwas, das sind so Engel, die haben so, die spielen alle ein Instrument. Es gibt einen, der sitzt am Flügel oder an der Orgel oder spielt Posaune und so etwas. Da kann man sich so ein ganzes Orchester aus Engeln zusammenstellen und sowas. Und die werden von Wendt und Kühn hergestellt, ja, und vertrieben. Zu der Zeit war das, glaube ich, alles sehr, sehr, Bückware. Das gab es nicht wirklich. Heutzutage gibt es von diesen auch so einen Kalender. Ja, da ist irgendwie so, steht so eine Figur drin und da ist auch ein Motiv da drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob es das auch zu der Zeit gab, aber vielleicht ist es ja dieser Kalender. Wäre vielleicht mal ganz interessant für andere. Wobei das jetzt hier keine Werbung sein sollte. Ist mir nur so eingefallen, dass es da durchaus einen Kalender gibt. Und vielleicht gab es ja in DDR-Zeiten auch schon, wenn man viel Glück hatte. Ja, und dann habt ihr irgendwie am Ende noch euch über die Länge und dass es so lang dauert in eurem Podcast. Also wenn es euch nicht stört, also mich stört das nicht, Widerspruch zu diesen, das ist Franz da, also nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Ihr müsst wirklich nicht hetzen, zumindest meiner Ansicht nach.
Ich werde hier pro Stunde nicht bezahlt. Zeit ist Geld, deshalb vorwärts immer. Ja, vielen Dank, Dirk.
Rückwärts nimmer.
Ich glaube, Dirk hat im Spaziergehen aufgenommen. Es waren Vögel zu hören und Wald. Ich glaube, er schleicht sie immer heimlich raus, um ihn dann für uns aufzunehmen. Das finde ich sehr löblich. Vielen Dank. Möchtest du Dirk noch was sagen, Alex, zur Jahresendfigur?
Nein, vielen Dank. Aber damit das auch fair bleibt, der Dirk hatte sich noch ganz kurz korrigiert per Text, dass natürlich Rosa Luxemburg nicht die Gründerin der DKP, sondern der KPD ist. Aber das kann bei solchen Buchstaben schon mal schnell passieren. Auf jeden Fall danke für die Aufklärung und vielleicht hat das auch einigen Leuten jetzt auch geholfen, nach der letzten Folge ein paar Fragen weniger zu haben.
Sehr gut, wir haben Faktenchecker jetzt schon, merkst du, sich selber gecheckt. Wenn ihr euch auch einen Audiokommentar schicken wollt, macht das bitte, denn ich habe eine schwere Anklage wieder hier direkt in Rand. Wo sind unsere Frauen hin? Christiane, Mandy, Kerstin, wo seid ihr? Das war ein männerlastiger Kommentarspaltenvorgang hier. Lass mich nie wieder erleben.
Aber ich finde schön, dass mittlerweile so die Audiokommentare beginnen mit Ich bin Jahrgang sowieso. Ist dir das schon mal aufgefallen? Mhm. Das ist ein bisschen wie bei uns auf Arbeit.
Das ist ein bisschen wie auf Tinder.
Na, so schlimm ist es nicht, aber bei uns auf Arbeit beginnen wir auch immer die Gespräche damit, wie lange wir schon im Konzern sind. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass das aber eher nur bei uns ist. Also es gibt Konzerne, da wäre das überhaupt nicht so gut zu sagen, hey, ich bin schon seit 20 oder seit 30 Jahren dabei. Bei uns ist das tatsächlich ein Qualitätsmerkmal.
Interessant. Das war das Kollektiv, oder wie es auf Twitter heißt, die Pionierblase. Unsere kleine Community-Blase, die sich hier gebildet hat in diesem Podcast. Vielen Dank, dass ihr mit uns hier wart.
Vielen Dank.
Und es geht weiter, wie immer, mit der Rubrik Das Wort.
Juhu, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, denn ich bin dran, ich bringe ein Wort mit, über das wir gleich sprechen, über unsere Erfahrung. Und unsere Lebensrealität damit. Und der andere weiß nicht, um welches Wort es geht. Und deshalb ist hier alles ganz spontan aus dem Bauch heraus. Und das Wort, was ich mitgebracht habe, ist mir vorhin bei Twitter. Der Erik hat nämlich etwas gepostet. Hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Aber ich fand das Wort, was er gepostet hat, so schön. Weil ich da viel Erfahrung mit habe. Und es meine ostdeutsche Vergangenheit widerspiegelt. In einem einzigen Wort. Und das heißt Wurstbrot.
Ah. Oh. Ich muss sagen, das macht mir gerade so viel Appetit. Ich weiß hast du nicht. Hunger? Anscheinend habe ich auch noch Hunger, aber Wurstbrot löst bei mir irgendwie was Gutes aus.
Gab es bei euch früher Wurstbrot?
Ja, also erstmal ist ja, also Brot spielt sowieso eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, das ist nicht nur ein deutsches Klischee, sondern also ohne Brot geht's gar nicht. Und ich weiß auch, dass immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, in einigen Ländern einfach kein vernünftiges Brot da war. Also, und wir meinen ja mit vernünftigem Brot ja kein weißes Brot, sondern natürlich dunkles Brot. Dann war das echt immer so ein Problem. Und jetzt kommt das Interessante, aber in der Ukraine, also auch im Slawischen, spielt Brot genauso eine große Rolle. Das ist so kompatibel gewesen in unserer Verwandtschaft. Immer frisches Brot, jeden Tag und natürlich dann auch Wurstbrot. Allerdings gibt es auch, ich muss mich jetzt schon entschuldigen an dieser Gesellschaft, zu Schulzeiten.
Ich bin gespannt.
Meine Mutter hat mir Brot eingepackt, beziehungsweise über die Jahre hinweg war es dann so, dass ich mir Brot gemacht habe, also ne, Butter drauf und Wurst oder Käse und dann immer schön in Aluminiumpapier eingepackt. Aber ich hatte in der Schule keine Lust zu essen. Und dann hatte ich immer Angst, dass ich also das irgendwie nach Hause bringe und meine Mutter dann eben sieht, dass ich nicht gegessen habe, weil das war für sie immer ein sehr großes Problem. Und dann habe ich tatsächlich das Brot dann immer weggeschmissen und das wurde dann schon zu so einer Art Kunst. Also in der kurzen Zeit, wo ich nach Hause ging, dann irgendwie es noch irgendwo wegzuschmeißen. Das ist mir super peinlich, aber es ging irgendwie früher nicht. Ich musste es irgendwie, ich weiß nicht, verschleiern. Plus, wenn ich es nämlich mitgebracht hätte, dann hätte ich mir also nicht nur anhören müssen, warum ich nichts gegessen habe, sondern ich hätte es dann auch noch dann zu Abendbrotzeiten dann auch noch aufessen müssen. Mein Vater hat das nämlich häufiger gemacht. Also er hatte dann manchmal noch so ein bisschen Brot übrig, weil irgendwie andere Leute auf Arbeit irgendwie was mitgebracht haben, Geburtstage oder was auch immer. So, und dann war es immer so, dass er einfach nur so eben ohne Wurst, ohne Käse, einfach nur Butter auf den Scheiben hatte. Und dann hat er die praktisch wieder aufgeklappt. Da gibt es ja auch viele Techniken. Und hat dann praktisch also Wurst oder Käse erst draufgelegt. Aber ich wollte nicht dieses Brot von frühmorgens, das ich ja eingepackt hatte, abends dann essen. Es fühlte sich für mich an wie Strafe. Aber warum ist Wurstbrot für dich so bedeutsam? Außer, dass es ein schönes Wort für dich ist.
Ich habe es aus zwei Gründen mitgebracht, oder es hat mich, als ich beim Erik gelesen habe auf Twitter, an zwei Sachen erinnert, die symbolhaft für unsere Jugend, glaube ich, stehen oder für die DDR oder Osten oder wie es bis heute prägt. Und zwar, kennst du noch die Geschichte aus der Fibel, aus dem Grundschulbuch mit nur eine Scheibe Brot oder nur eine Schnitte Brot hieß die?
Überhaupt
kannst du dich daran erinnern? Es gab im DDR, wir sind ja sehr früh sozialisiert worden auf den Sozialismus. Und in der Grundschule gab es eine Geschichte im Schulbuch, da ging es darum, dass jemand, fand ich schön, dass du das so eingeleitet hast, sein Schulbrot weggeschmissen hat. Ich glaube, ein Mädchen war das in der Klasse. So. Oder hat das irgendwie also jedenfalls hat die das Brot weggeschmissen. Oder versteckt auch in so einem Klappschreibtisch, gab es ja früher in Schulen. Ne? Ich glaube, so fängt die Geschichte an. Und muss sich dann jedenfalls eine Geschichte anhören über, wie eigentlich Brot gemacht wird. Und dann erfährt man als Kind eben, wie das ausgesät wird und das Feld wird bestellt und dann kommen die und dann wächst das und dann wird gedüngt und dann wird es geerntet und geerntet wird es gemahlen und dann kommt es zum Bäcker und der Bäcker macht das Brot raus und am Ende sieht sie ein, das kleine Mädchen, dass es eben ganz wertvoll ist und man auch eine Scheibe Brot nicht wegschmeißt. Kennst du nicht die Geschichte? Die hat mich mein Leben lang, also ich erinnere mich heute noch dran, dass ich dies gelesen
habe. Ich kenne die Geschichte nicht, aber jetzt verstehe ich zumindest, wo mein schlechtes Gewissen herkommt.
Genau. Und das ist, deshalb sagst du es richtig. Und ich habe bis heute irgendwie, weil man damit zu früh sozialisiert worden ist, auch immer noch einen Respekt gegenüber Lebensmitteln, ja, den manche andere und vielleicht jüngere Leute nicht haben. Also ich finde zum Beispiel, kennst du noch früher, dass immer selbst bei Alles, Nichts, Oder in den 90er Jahren, sagt ihr noch was, ne?
Ja.
Mit Heller von Sinn. Immer wenn die am Ende getortet worden sind, die Gäste, hieß es immer, es sind natürlich keine echten Torten, sondern nur Haarspray oder nee, wie ist das hier, Rasierschaum oder so. Weil die damals auch immer gesagt haben, es gab so eine Zeit im Fernsehen, wo immer mit Lebensmitteln nicht gespielt wurde. Und ich weiß noch bei Wetten, das, wo die diese Eierwette hatten, wo ihr LKW über die Eier gefahren ist, nicht platt, sondern hieß es immer, ja, die werden abgelaufen, die werden nicht mehr zum Verzehr. Weil es damals, da sind wir wieder, glaube ich, mit 30 Jahre weg vom Krieg oder 40, das ist noch eine andere Zeitspanne gewesen, den Leuten immer wichtig war zu sagen, mit Lebensmitteln spielt man nicht oder mit, die verschwendet man nicht oder wirft die nicht weg. Das ist heute so ein bisschen verloren gegangen. Auch im Fernsehen fällt mir das auf, dass ganz viele Spiele jetzt auch mittlerweile mit Lebensmitteln gehen. Wo sie einfach mal so in 100 Litern Sahne gebadet wird. Oder bei Influencern auf YouTube irgendwie dann in die baden in 50 Kilo Nutella oder so. Weißt du, also dieser Respekt vom Lebensmittel ist nicht der, den ich in meiner Jugend kennengelernt habe.
Wobei ich mich natürlich frage, ob die Lebensmittel, die wir teilweise hier zu uns nehmen, diesen Respekt überhaupt noch verdienen. Aber nee, aber es ist in der Tat, also so bei meine Großeltern, die sind ja diejenigen, die ja auch den Weltkrieg erlebt hatten und auch Hunger erlebt hatten, also ganz, ganz schlimme Zeiten hinter sich haben. Die haben mir das auch mega eingeprägt und natürlich damit ja auch meine Eltern. Dieses, ne, mit Lebensmitteln spielt man nicht, man verschwendet nichts, man schmeißt keine Lebensmittel weg. Auch diese ganzen 100.000 gefühlten Tricks, wie man noch selbst trockenes Brot oder Brötchen noch mal wiederverwendet für irgendwas anderes. Oder wenn oder irgendwie noch ein Stück Wurst, dann wird das da noch irgendwo ins Ei reingeworfen. Also solche Sachen. Und deswegen hatte ich auch, also schon allein deshalb hatte ich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Weil jetzt kommt ja noch was hinzu. Warum wollte denn immer, dass meine Mutter auch isst? Also mal abgesehen davon, dass ich so eine Bohnenstange war, wie man immer gesagt hat, ne? So super dünn. Und ich war ja in der Sowjetunion, hieß es immer im Innenhof von meiner Oma, das blasse, dünne Kind aus der DDR. Also die haben alle, weil ich ja der einzige Repräsentant quasi der gesamten DDR dort war, an diesem Innenhof, haben alle gedacht, dass man in der DDR hungert, weil ich so dünn war. Und meine Oma und mein Opa haben natürlich immer versucht, mich da gefühlt zu mästen, weil natürlich in deren Kopf, also also es sollte nie wieder ein hungerndes Kind geben. Das ist bei denen so tief eingeprägt gewesen. Und jetzt kam das bei mir zusammen. Ich sollte also mehr essen, als ich eigentlich wollte. Und dann musste ich aber auch noch diese Lebensmittel irgendwie wegschmeißen, weil die auch sonst keine essen wollte. Dieses, was ich immer so im Fernsehen manchmal so sehe, noch so in alten Filmen oder so, irgendwie, dass die dann das Essen tauschen und so. Das hat es bei uns nie gegeben. Man hätte bei uns niemals fremdes Essen in den Mund genommen. Außer es wäre Schokolade, dann ja. Hast du Süßigkeiten eigentlich mitbekommen, also so mit in die Schule?
Nein, das gab es bei uns nicht. Aber ich habe mir später immer, ich habe mich quasi im Alter zwischen, würde ich sagen, 10 und 14 ausschließlich von Raffaellos aus dem Schlecker ernährt. Ich habe die Dinger geliebt und habe, glaube ich, alle mein ganzes Taschengeld in Raffaello ausgegeben. Jeden Tag nach der Schule. So ein Viererpack. Tack, 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 tack. Fünf. Genau, jetzt kommt nicht der große Skandal. Früher, als ich jung war, liebe jungen Leute, hört mir zu, als ich jung war, waren 5 Raffaello in dieser Packung drin und heute sind es nur noch 4 zum selben Preis. So. Und irgendwann sind es nur noch 3. Und wenn ihr wisst, dass ihr alt seid, wenn es nur noch 2 drin sind. So.
Rant beendet. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass wir das auf Video gezeigt hätten, weil für alle, die es nicht sehen konnten, wie Danny gerade so in die Kamera mit dem Arm reingesprochen hat. So.
Ich habe
eine Kampfansage.
Ja, ich war auch ein schlechter Esser. Meine Mama hat ja ganz morgens eine Zeit lang für mich gekocht, Sachen, die ich gerne esse zum Frühstück, damit ich überhaupt was esse. Und ich kenne das auch. Ich habe ja über Jahre dann später, als ich dann älter war, Schulbrote verschwinden lassen. Oder sie einfach so lange im Rucksack vergessen, bis sie sich in ihre Bestandteile in einem grünen Pflaum aufgelöst haben.
Das kam auch noch, dass ich manchmal vergessen hatte, es wegzuschmeißen. Und dann habe ich das in den Rucksack einfach unten hingelegt und dann die leere Brotdose dann in die Küche gebracht. Und meine Mutter war dann immer ganz glücklich, irgendwie, dass ich aufgegessen hätte, was sie natürlich nicht hatte. Und dann habe ich manchmal vergessen, aber die Butterbrote, die im Rucksack waren, wegzuschmeißen. Dann war genau der gleiche Effekt. Und es gab auch so Fälle, wo ich dann auf einmal so 5 Alu-verpackte Butterbrote in meinem Rucksack hatte. Und ich musste auf einmal größere Mengen verschwinden lassen.
Wir hatten Probleme als Kinder.
oder Äpfel. Ich werde aber nie vergessen, ich hatte einmal einen Apfel wirklich über die Sommerferien in meinem Rucksack vergessen. Und ich erinnerte mich daran, scheiße, ich habe da ja noch diesen Apfel drinne. Und ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Und ich habe immer Granny Smith gegessen, diese knallgrünen Äpfel, die eigentlich nach gar nichts schmecken, sondern nur sauer sind. Aber ich habe das immer total geliebt. Dieser Apfel war ungelogen genauso dort noch drinne, wie ich ihn da reingemacht hatte. Also es hatte nicht mal eine braune Stelle. Ich hätte ihn sofort wieder essen können. Hätte ich natürlich nicht gemacht, weil das hat mir danach noch viel mehr Angst gemacht. Der war total perfekt und also das wäre mir, glaube ich, mit so anderen Äpfeln einfach nicht passiert. Ich glaube, dieser Apfel ist auf Überleben in Rucksäcken trainiert.
Es ist perfekt gewachste Lagerware.
Das klingt jetzt irgendwie wieder sehr schön, aber auch verwaltungstechnisch.
Ich habe das Wort Wurstbrote vor allem, fand ich nochmal ganz spannend, wie sehr wir Erinnerungen verloren haben, glaube ich. Wir hatten das ja letzte Folge, weil es von uns so wenig Fotos gibt aus unserer Jugend und so wenig dokumentiert ist. Weil ich war nämlich in Berlin letztes Jahr und habe in einem Retro-Geschäft eine alte DDR-Kinderschulbrotdose gekauft. Diese silbernen, kennst du, ne, die so nierenförmig waren. Und ich hatte dieses Ding in der Hand, macht es auf und allein dieses Geräusch und wie es in der Hand lag und dass es nicht richtig zugeht, man muss so ein Gummi drum machen, sonst hält es überhaupt nicht, hat mich sofort zurück in meine Kindheit geschoben. Ich war auf einmal wieder 7, saß auf der Schulbank und habe diese Brotdose aufgemacht. Und es hat in mir so viele Erinnerungen ausgelöst, allein dieses haptische Gefühl, dieses Ding wieder zu sehen und dieses zu fühlen, dass ich total krass fand, wie viel wir wohl vergessen haben, weil es einfach keine Erinnerungsstücke dazu gibt.
Das Lustige ist diese Alu-Brotdose, die du ansprichst. Mhm. Ich glaube, jeder, der aus dem Osten kommt, aus unserer Zeit, kennt die auf jeden Fall. Ich nehme das gerne nämlich als ein Beispiel dafür, was für kollektive Erinnerungen wir haben. Witzigerweise immer diese Brotdose. Und als ich im DDR-Museum mit meinem Freund damals war, lag, glaube ich, auch genau diese Brotdose. Und der guckte mich ein bisschen komisch an, als ich ihm sagte, oh, weißt du, du kannst dir das nicht vorstellen, aber jeder hatte diese Brotdose. Hm. So ganz stimmte das natürlich nicht, aber ganz, ganz viele Leute. Und überhaupt, also, dass man eben nicht 200.000 unterschiedliche Brotdosen mit irgendwelchen Disney-Figuren oder so hatte, ne, sondern einfach diese eine und dann mit all diesen Makeln, die du auch gerade beschrieben hast, dass die auf einmal nicht mehr richtig zugingen und dann dieses Geräusch, wenn so das Metall so aufgeht. Also,
ja, die hat auch diese geriffelte Oberfläche, da konnte man immer mit dem Finger Musik machen, so wie so auf Waschbrett.
Ja. Ach. Ja, es hat eigentlich mit Wurstbrot gar nicht so viel zu tun, aber tatsächlich
habe ich... Ja, pass auf. Und ich habe mir das Wurstbrot aus dem zweiten Grund noch mitgebracht. Erstens eben wegen der Erinnerung an alte Zeiten, an diese Geschichte aus der Fibel. Ich weiß gar nicht, ob es die Fibel war oder ein anderes Schulbuch später. Das ist im Strudel der Vergangenheit verloren gegangen. Und jetzt reden wir schon so lange. Soll ich das zweite Thema überhaupt noch anreißen?
Ja, komm raus
damit. Okay, weil die Leute haben ja gesagt, wir sollen es Zeit lassen. Denn ich habe zu Wurstbrot noch eine Assoziation und das ist der Kulturschock mit der Einführung der D-Mark. Es ist schwierig, wenn man jetzt, wir machen jetzt noch Podcast für Leute aus dem Westen, man kann sich schlecht vorstellen, wie das ist, wenn man es nicht selbst erlebt hat, was es bedeutet, wenn ein Land von heute auf morgen nicht mehr existiert. Ich weiß noch, wie bei uns, also D-Mark wurde eingeführt und am nächsten Tag kam in diese Kaufhalle, die für uns immer Kaufhalle war, diese riesengroße Edeka-Laster. So ein doppelter Sattelschlepper Edeka und fuhr die Sachen in den Supermarkt. Von heute auf morgen gab es halt alles zu kaufen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, die Erinnerung, es war auf einmal alles da. Alles, was man aus dem Werbefernsehen kannte, alles, was unerreichbar schien, stand auf einmal im Supermarktregal vor einem und roch einfach gut.
Ja. Und das ist deine Erinnerung?
Genau, denn ich weiß noch, wie heute in unserer Familie am Abendsbrotstisch kam die Diskussion auf, das war uns jahrelang Thema, dass im Westen die Wurst jetzt so dünn geschnitten ist. Ich weiß, bei uns am Familientisch war das Thema mit, oh, die schneiden die Wurst hier zu dünne mit den Aufschnittmaschinen, das ist ganz anders als früher, weil da gab es ja diese Edeka-Metzger richtig, weißt du so. Und da kann man ja durchgucken, guck mal meine Salamischeibe, wie dünn die ist, da kannst du ja richtig durchgucken. Da brauchst du ja 3 Scheiben, ehe du überhaupt eine Brot belegen kannst. Und das war bei uns, also, was wir heute empfinden würden als normal, ja, fein aufgeschnittene Wurstware, die irgendwie ganz blattdünn, irgendwie wo du schön die Salami und den Serrano-Schinken schön geschnitten hast, war damals einfach Scheiße. Also weißt du, die Leute haben, meine Eltern haben das nicht gut gefunden. Die wollten ihre dicke Scheibe Wurst auf dem Brot haben und nicht dieses Filigrane, was man eben nicht kannte oder was auch nicht üblich war vorher. Weil eben bei uns war es immer, ich meine, bei mir in der Familiengeschichte gab es die, dass meine, gab es die Geschichte, hat sich zugetragen, dass meine Mutter zur Jugendweihe meines Bruders so eine halbe Salami gekriegt hat beim Metzger, obwohl sie vorbestellt hatte, weil es war nicht mehr da. Und ihr hatte ich diese Geschichte, habe ich 100.000 Mal gehört, wie schlimm das war, man hat nur eine halbe Salami gekriegt und die, wer sollte denn davon satt werden, dann 20 Familiengäste und bla bla bla. Und für einen DDR-Bürger war es, glaube ich, schlimm, dünne Wurstscheiben zu essen, weil das immer dünne Wurstscheiben Symbol dafür war, nicht für Luxus und Qualität, sondern für Mangel. Und so ist diese Wurstscheibengeschichte oder die Wurstbrotgeschichte für mich ein plakatives Beispiel für Kulturen, die eigentlich fast gleich sind, aber dennoch aufeinandertreffen und der eine den anderen nicht verstehen kann.
Das ist eine schöne Geschichte. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht dadurch so sozialisiert bin, dass ich nämlich ganz, ganz viele dünne Wurstscheiben zusammenlege, weil, also es sieht immer ganz verrückt aus, aber bei mir ist dann schon mal so eine halbe Packung, wenn das schon so vorgeschnitten ist, so eine halbe Packung allein auf einer einzigen Brotscheibe drauf, weil ich sonst finde, dass man dann die Wurst nicht schmeckt.
Ja, das ist so ein Ding. Ich glaube, deshalb ist so Ossi-Wessi-Konflikt, keine Ahnung, aber das ist so ein Beispiel dafür, dass eben, wenn du im Osten hingehst, sagst, schneiden sie mir ein bisschen dicker, ist das was anderes, als wenn du hier zum Rewe gehst und sagst, können sie mir die Wurst bitte ein bisschen dicker schneiden? Dann sagen die Leute, hä, warum, verstehe ich nicht.
Wobei ich mir da nicht so sicher bin. Ich habe, also so, wenn man so diese Dokus auch sieht über Westdeutschland in den 50ern, die ja immer als Deutschland in den 50ern bezeichnet werden, da zeigen die dann häufig auch so diese Nachkriegsgeneration, die sich irgendwann dann freut, dass auf einmal die Geschäfte sich wieder füllen und dass vor allen Dingen der Fleischkonsum dann auch sich steigert und im Prinzip Wurst so eine Art auch Symbol für eine gut laufende Wirtschaft, besseres Leben auch steht. Und das ist so, glaube ich, so diese dicke Scheibe Wurst auch in Deutschland, zumindest bei einer bestimmten Generation, auch so drinne ist, dass das ist was Gutes. Ne? Während jetzt ja eher eine dünne Scheibe natürlich auch was viel mit Marketing zu tun hat, sieht natürlich alles auch viel schöner aus, vor allen Dingen, wenn es in der Packung ist. Wenn du da so eine dicken Scheiben reinmachst, das sieht ja irgendwie nicht gut aus. Und dann kommt auch noch zu, es sieht auch nicht gesund aus. Weil ich kann mir jetzt gut vorstellen, wir haben jetzt so selbstverständlich über Wurstbrot gesprochen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir jetzt Elterngenerationen haben, die überlegen sich ganz genau, was sie ihren Kindern vielleicht dann noch mitgeben und ist das gesund und vollwertig und kriege ich da noch eine Möhre untergeschoben oder nicht? Wobei ich jetzt gerne eine Möhre gehabt hätte, aber damals waren nur Bananen das Gesunde, was mir meine Mutter mitgegeben
hat. Und man muss jetzt zur Ergänzung natürlich noch sagen, dass überhaupt sich Wurst schneiden zu lassen, ja auch keine jahrhundertealte Tradition ist. Ich zum Beispiel, die Geschichte will ich immer wieder erzählen, sobald ich es erzählen kann, mein Kumpel Mickey, noch vor nicht mal 20 Jahren in Köln, ich glaube 15 Jahre her, ist noch hingegangen in die Bäckerei und hat gesagt, guten Tag, ich hätte gern mein Brot gern geschnitten. Und dann hat die Bäckerei-Fachverkäuferin zu ihm gesagt, Sie sind doch jung, können Sie das nicht alleine? Also die Tradition, sich alles aufschneiden zu lassen und so, ist auch noch, ich glaube, wir haben früher auch Wurst in Stücken gekauft. Da muss ich zu Hause nochmal nachfragen, ob wir die eigentlich zu Hause selber geschnitten haben, die Wurstscheiben. Ich glaube nämlich ja.
Also ich muss dir sagen, dass ich das mit den Scheiben, davon profitiere ich persönlich sehr, weil ich bin jemand, der mehr isst, wenn es schon aufbereitet ist. Und ich kenne das nämlich auch noch so, vor allen Dingen so Salami ist eigentlich so das Beispiel, diese riesen Salami-Rollen, die auch nach der Wende, da haben wir glaube ich jede Woche irgendwie diese Dinge im Plastik da gekauft und ich selber aber fand es doof, das in Scheiben zu schneiden und meine Eltern wussten das und das war dann immer schon so, wenn meine Mutter gesagt hat, du Micha, ne, also mein Vater heißt ja Michael, Micha, du musst jetzt mal ein paar Scheiben schneiden, damit Alex Salami isst. So, wenn die Salami dort einfach als Stück auf dem Tisch gelegen hätte, hätte ich einfach das nicht gemacht. Es war sogar so, wenn Verpackungen noch zu waren, dann war es zum Beispiel für mich auch so, ich habe keine Verpackungen aufgemacht und damit habe ich nicht gegessen, was dort drin war. Sobald die Verpackung auf war, war es kein Problem für mich.
Ach, ich bin froh, dass ich das einzige verrückte Essenskind war auf der Welt. Wir haben doch mehr gemeinsam. Ich merke,
okay,
wir
wachsen hier zusammen. Ich kann noch eine verrückte Geschichte dazu beitragen, weil das ist da, wo mein Vater sogar richtig sauer war. Ich war schon 15, 16 mindestens, also ein Teenager, der definitiv in der Lage war, Essen selber zuzubereiten, erst recht, wenn es von der Natur schon fertig gemacht worden ist, so halb. Ich sage hier nur Weintrauben. Und es gab ja Zeiten, also heute wahrscheinlich immer noch, es gibt ja Weintrauben mit Kernen und ohne Kerne. Zu dieser Zeit trug es sich zu, dass keine Weintrauben existierten, die ohne Kerne waren. Es waren also immer Kerne da. Und ich mochte einfach diese Kerne nicht. Und ich mochte auch nicht, dass da dieses so im Mund praktisch wieder die Kerne dann rausmachen. Es gibt ja welche, die wirklich Weintrauben mit Kernen essen können. Ich weiß nicht, wie die das können. Ich kann es nicht. Also diese Blausäure da. Und meine Oma, original, hat aus jeder einzelnen Weintraube die Kerne rausgemacht und hat mir, man weiß ja, man wird ja von 5 Weintrauben ja nicht annähernd satt. Die hatte dort irgendwie 20, 30 Weintrauben entkernt für mich. Und als mein Vater das gesehen hat, hat er gesagt, das darfst du nie wieder machen. So wird er niemals selbstständig, wenn du ihm jetzt schon die Kerne da rausnimmst. Und meine Oma hat dann immer heimlich mir die Weintrauben gemacht, weil sie war so glücklich, dass ich Weintrauben esse.
Das ist eine richtige Symbiose. Das habt ihr euch gegenseitig glücklich gemacht. Das ist eine schöne Geschichte.
Ich glaube, zu Wurstbrot kann man noch viel mehr sagen, aber
liebe HörerInnen, falls ihr eine Geschichte zum Thema Wurstbrot habt, immer her damit. Wir freuen uns.
Und mich würde interessieren, weil wir schon dabei sind, ob es bei euch, also ob es unter euch Leute gibt, die Vegetarier als Eltern hatten und wo es dann eben nur vegetarische Sachen gab oder aber Eltern, die vegetarisch sich ernährt haben, aber trotzdem ein Wurstbrot gemacht hatten. Das würde mich auch mal interessieren, weil ich kenne das nicht, also, aber ich bin neugierig, bin mir ganz sicher, dass es sowas gibt. Also schreibt uns, audiot uns.
Redet mit uns. Aber eine abschließende Frage. Kanntest du den Begriff Aufschnitt?
Also ich kann dir nicht sagen, ob ich ihn schon von Anfang an kannte, aber Aufschnitt ist für mich natürlich jetzt so vor allen Dingen der Inbegriff dann, als die Supermärkte wirklich kamen. So Aufschnitt, also dass man dann eben ganz viele unterschiedliche Wurstscheiben eben bekommen hat.
Bei uns hieß das Belag. Ich sage es heute noch, wir brauchen Brotbelag.
Das klingt richtig eklig.
Vielleicht ist das was Thüringisches, keine Ahnung. Vielleicht haben wir das auch erfunden. Das war das Wort. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Es ist super. Aber ich muss zugeben, ich habe wirklich jetzt Appetit.
Dieser Podcast ist bald vorbei, wenn wir die Leute nicht langweilen. Das bedeutet, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Thema, die nächste Rubrik. Und du erklärst, worum es geht.
Ja, beim Thema ist es so ähnlich wie beim Wort. Es ist eine Überraschung für den anderen und der Unterschied dazu ist, dass das Thema recherchiert ist. Das heißt also, wir nehmen uns da deutlich mehr Zeit, gehen da ein bisschen tiefer rein, gucken, was uns daran interessiert und versuchen sozusagen, ja, uns selber was beizubringen oder uns auch vielleicht aufzuklären damit.
So, du kannst direkt mit dem Thema anfangen, wenn du willst. Ich bin aufgeregt wie ein Schnitzel.
Ja, das Thema, das ich mitgebracht habe, heißt Kampfgruppe oder, um es präziser auszudrücken, Kampfgruppe der Arbeiterklasse.
Aha. Hm.
Was weckt das bei dir irgendwas?
Kampfgruppe. Na, es gab ja, das Problem ist, es gab ja in der DDR so viele Sachen und so viele Begriffe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was eine Kampfgruppe ist. Ich weiß, dass mein Vater als Lehrer damals mal bei GST mitmachen musste. Geschützschülerübung, Truppen, also irgendwie so eine Not. Es gibt halt so viel irgendwie, wo man sich wehrtätig. Nee, ich habe keine Ahnung, was eine Kampftruppe ist.
Aber du hast schon zwei gute Sachen mit reingebracht. Zum einen kann ich gleich aufklären, was diese Abkürzung heißt, denn das hat nämlich ein bisschen was damit zu tun. Mhm. Und das andere ist, warum ich dieses Thema genommen habe, war, dass ich nämlich selber nicht verstanden habe, was eine Kampfgruppe ist. Aber mein Vater war bei der Kampfgruppe. Und ich erinnere mich noch als Kind, dass mein Vater manchmal mitten in der Nacht irgendwie weggefahren ist. Also er war weg und kam dann irgendwann wieder. Und dann hieß es immer, ja, er war bei der Kampfgruppe. Und ich habe mir das ist bei mir immer noch so eine Erinnerung gewesen, aber wir haben nicht viel darüber geredet. Also ich habe bestimmt sicherlich mal gefragt, so hey, was macht man denn da so? Und da hieß ja, also wir üben da oder machen da irgendwie was, aber so richtig, was eine Kampfgruppe ist und warum es die überhaupt gibt, das ist mir so letztens wieder so in Erinnerung gekommen und dachte ich, das ist jetzt mal ein Thema, das ich eigentlich auch für mich mal recherchieren wollte, um zu verstehen, welche Bedeutung es eigentlich hatte und warum überhaupt mein Vater in einer Kampfgruppe ist, war. Und ja, deswegen auch der Grund, weil für mich sind so zwei Fragestellungen gewesen. Erstens habe ich nicht verstanden, warum er das mit seinen Kollegen gemacht hat. Also er hat immer gesagt, er war in der Kampfgruppe mit seinen Kollegen. Und das ist irgendwie so merkwürdig, weil Kampfgruppe, das klang irgendwie so militärisch. Und dachte ich, wieso hat er mit seinen Kollegen irgendwas Militärisches am Hut und muss dann irgendwie am Wochenende oder so irgendwelche Übungen machen? Das habe ich nicht verstanden. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich ja unter Militär eigentlich die NVA, also die Nationale Volksarmee, praktisch also die Bundeswehr der DDR im Kopf hatte, auch weil mein Opa selber bei der NVA war. Und ich habe nicht verstanden, also wie das jetzt miteinander zusammenhing. Also warum gibt es da, also warum ist er denn nicht bei der NVA so ungefähr? Ja, das mal so als Grund vorweg, um zu verstehen, warum ich mich eigentlich mit der Kampfgruppe beschäftigt habe und vielleicht auch nochmal so zum Hinterkopf, wenn man immer so hört, wenn alte Menschen wie Danny und ich sprechen und man hört dann Vater, dann denkt man natürlich immer so, der muss ja 80 oder so gewesen sein, so ungefähr, aber der war in seinen 30ern, als er in der Kampfgruppe war, also ein bisschen jünger als wir jetzt beide und tatsächlich hat das auch was mit dem Alter ein bisschen zu tun. Also erstmal für alle, die nicht wissen, was eine Kampfgruppe in der DDR war. Es ist letztlich eine paramilitärische Organisation von Beschäftigten in der DDR gewesen. Und gegründet wurde die Kampfgruppe der Arbeiterklasse, wie sie also im Original heißt, 1953. Und im Prinzip war es seit 1961 so ungefähr, also 1953 gab es sie ja schon, aber zwischen 61 und 89 waren circa um die 200.000 Mitglieder immer in der Kampfgruppe, DDR-weit. Das ist schon sehr, sehr viel, weil da kommen wir nämlich auch gleich drauf, dass selbst die Armee, also die NVA, ähnlich groß war. Also die Kampfgruppe hat manchmal sogar mehr Mitglieder gehabt als die NVA in der DDR. So groß war die Kampfgruppe, ja. Und 1980 waren es also genau zwischen circa 210.000 Mitglieder. Und unterstellt war die Kampfgruppe offiziell dem Ministerium des Innern. Also heute würden wir Innenministerium sagen. Und die Leute, die in der Kampfgruppe waren, waren meistens Männer, die entweder in einem volkseigenen Betrieb waren oder in einer staatlichen Einrichtung, aber auch an Fach- und Hochschulen gab es die LPGs, also so landwirtschaftliche Kollektive und so weiter. Das waren sozusagen die Mitglieder. Es gab auch Frauen, aber deutlich seltener, deswegen spielen die nicht so eine große Rolle in dieser Erzählung. Und was die gemacht haben, war, dass sie regelmäßig militärische Übungen durchgeführt haben, mehrmals im Jahr. Also die Aussagen schwanken so ein bisschen, aber mindestens einmal im Quartal kam man dann wirklich so am Wochenende zusammen und hat dann eben also diese Übungen gemacht. Mit Gewehr, mit allem drum und dran. Also sie sind relativ früh auch so, ich sage jetzt mal, technisch ausgerüstet gewesen, dass sie einer Infanterieeinheit ähnlich waren. Das heißt, da gab es also eben auch noch mal so ein bisschen so Kanönchen und was es da so alles gibt und ein bisschen, ja, also gepanzerte Wagen etc. Da waren aber auch dann, da gab es auch Ränge, also es war schon eben eine paramilitärische Einheit. Und man musste mindestens 25 Jahre alt sein, um überhaupt in die Kampfgruppe reinzukommen. Und wenn man in der Kampfgruppe war, dann durfte man kein Mitglied in einer anderen militärischen Einrichtung sein. Das heißt, du konntest nicht zum Beispiel NVA-Soldat sein und bei der Kampfgruppe oder die GST, die du gerade erwähnt hast. Das war also exklusiv. Die Begründung ist aber ziemlich simpel. Man wollte sozusagen man wollte sozusagen einen klaren Rang haben. Weil sonst hätte es ja sein können, dass du bei der Kampfgruppe praktisch, hast du den einen, der dir einen Befehl gibt und in der NVA einen anderen und dann hätte es ja praktisch eine konkurrierende Situation gegeben. Also das ist ja eigentlich ist eher ein
wie heute in jedem großen Unternehmen.
Ja, es ist eher so, na gut, in Großunternehmen gibt es ja auch Matrix-Organisationen, das hat es in der DDR nicht gegeben. Ja, und weil du ja die GST erwähnst, das ist nämlich die Gesellschaft für Sport und Technik, klingt erstmal ganz harmlos, war richtig groß. Die hatten um die 390.000 Mitglieder und die waren zuständig für die vormilitärische Ausbildung. Das heißt, da waren vor allen Dingen junge Leute, das passt auch so ein bisschen, dass dein Vater dort war, als Lehrer, weil das eben sozusagen im Zuge vor allen Dingen der Schulzeit war. Und da gab es natürlich auch Übungen, die waren aber eher sportlicherer Natur, aber trotzdem vormilitärisch eben auch.
Ja, da hat man immer mit den gusseisernen Handgranaten geworfen. Da kamen die, glaube ich, her.
Das passt eigentlich ganz gut zusammen und dort gab es aber auch sowas wie, ich habe da so ein paar Ausschnitte auch gesehen, dass man dann Soldaten oder eben also militärische Einrichtungen besucht hat, dass man dort geguckt hat, wie funktioniert das alles. Es gab dann einen Austausch mit diesen Menschen, also so, dass dort auch eine gewisse Nähe zu dem Militär auch letztlich hergestellt worden ist. Und das fand ich tatsächlich interessant, das war mir so nicht bewusst, aber letztlich war es so, dass in der DDR jeder Zehnte oder jede Zehnte entweder bei der Armee oder bei einer paramilitärischen Organisation war. Mhm. Und laut MDR Doku war es damit eines der meist militarisiertesten Länder der Welt zu der Zeit. Also wenn es jetzt darum geht, wie viele Menschen in irgendeiner Form mit dem Militär zu tun haben.
Ach, das ist ja krass, das wusste ich auch nicht. Ich wusste ja von meinem Bruder und so, der musste ja auch 3 Jahre zur NVA und so, und dass die lange waren und dass es sowas wie Reservisten gab, aber dass es so viele waren, das ist mir neu.
War mir auch nicht klar, wobei man natürlich jetzt sagen muss, ne, also wenn man so ein bisschen die Aufteilung hört, dann versteht man vielleicht so, was das heißt. Ne? Also nicht, dass jetzt hier irgendwie die Vorstellung aufkommt, alle sind irgendwie mit einem Gewehr durch die DDR gegangen in Uniform, sondern es waren natürlich unterschiedlich organisiert. Aber wir hatten ja gerade gehört, die Gesellschaft für Sport und Technik, ne, die GST mit fast 390.000. Zu der gleichen Zeit hatte die NVA plus die ganzen Grenzer, 214.000 Leute und nochmal 400.000 Reservisten, also die du gerade auch angesprochen hast. Dann gab es noch die Zivilverteidigung, das waren nur 1.800 Leute. Bei der Polizei haben 120.000 gearbeitet. Dann das Ministerium für Staatssicherheit oder auch die meisten, die es kennen, als Stasi, hatte 91.000 Menschen, die dort gearbeitet haben, die informellen nicht mitgezählt, also nur die offiziellen und eben dann die Kampfgruppe bei dieser statistischen Erfassung dann bei 189.000. So, das ist sozusagen so ein bisschen so die Aufteilung, also über 1 Million Menschen dann am Ende, die paramilitärisch organisiert waren. So, und da gibt es aber eine ganz interessante Geschichte dazu. Warum ist die Kampfgruppe denn überhaupt gebildet worden? Denn man hört es schon so ein bisschen raus. Also das war jetzt nicht ein Angriffstruppe. Also mein Vater hat jetzt nicht trainiert, also wie man jetzt die Bundeswehr überfällt oder so. Sondern das hat einen ganz guten, was heißt guten Grund? Das werde ich vielleicht gleich nochmal erläutern. Aber es hatte auf jeden Fall einen Grund. Und ich würde gerne einen kleinen Ausschnitt mal vorspielen.
Nach dem Selbstverständnis der SED dienen die Kampfgruppen als betrieblich organisierte, freiwillige Arbeiterwehren. Sie sollen ihre volkseigenen Unternehmen schützen. Gegen Anschläge, Saboteure, Spione. Reale Bedrohungen in der DDR der 1950er Jahre. Mit diesem in Berlin entdeckten Geheimtunnel etwa wollte der Westen 1956 den Telefonverkehr im Osten anzapfen.
Ich habe hier mit eigenen Augen gesehen, dass der amerikanische Imperialist kein Mittel scheut, um seine verbrecherischen Ziele zu verwirklichen. Ich als Angehöriger der Kampfgruppen werde meine Anstrengungen verdoppeln, um alles zu tun, um die Verteidigungsbereitschaft unserer Republik weiter zu stärken, um solche Anschläge auch in Zukunft zu verhindern.
Die Arbeitermilizen sollen aber auch gegen mögliche Revolten, Aufstände im Inneren eingesetzt werden. Aus SED-Sicht heißt das, bewaffnet gegen die Konterrevolution. Mit knapp 200.000 Mann haben die Kampfgruppen mehr Personal als die reguläre Armee der DDR, die Nationale Volksarmee mit ihren 170.000 Soldaten. Angeleitet wird die Parteimiliz von der Volkspolizei. Den Aufwand bezahlen die Betriebe selbst. Führung und Kontrolle übernimmt die SED.
Ja, also was man so ein bisschen raushört, ne, dass vor allen Dingen in der Entstehungsgeschichte der DDR ganz viele sozusagen Angriffe stattgefunden haben, vor allen Dingen auf Betriebe, also eben Sabotagen. Und wie jetzt hier in der ZDF-Info-Doku, die wir natürlich auch verlinken, gezeigt wird, waren das im Grunde genommen Arbeiter- bzw. Betriebsmilizen, wenn man es genau nimmt. Und das beantwortet ein bisschen die Frage, die ich ja am Anfang mir selber gestellt habe, wieso hat mein Vater mit Kollegen eine Kampfgruppe gehabt? Weil eben die eigenen Betriebe im Grunde genommen eine Miliz hatten. Es war zwar übergreifend sozusagen organisiert, deswegen auch die Rangabzeichen und es gab auch eine Ausbildungsstelle und es wurde dann auch so ein bisschen professionalisiert, also diese ganzen da bin ich jetzt nicht mehr firm, also die Brigadeführer oder wie auch immer die alle hießen, diese haben teilweise auch eine professionelle Ausbildung natürlich auch gehabt. Und dennoch hat die Kampfgruppe natürlich, ich will die jetzt gar nicht verherrlichen, sie hatte nämlich ziemlich viele negative Aspekte, über die wir gleich auch nochmal sprechen. Denn es ist so, dass die Kampfgruppe am Anfang vielleicht noch so eingesetzt worden ist, um quasi die Betriebe zu verteidigen. Es gab dann aber auch weitere Ziele, die die Kampfgruppe auch hatte, nämlich auch im Innern möglicherweise gegen Revolten vorzugehen. Und das hat mit einer Erfahrung zu tun, die am 16. und 17. Juni stattfand, wo 1953 es einen Aufstand gab, der sich dann also sozusagen DDR-weit dann auch aufgebaut hat und wo im Grunde genommen diese Revolte oder Aufstand niedergestreckt worden ist, auch mit Hilfe damals der Sowjetunion und Panzern, um sozusagen, ja, also die Leute dann zu stoppen. Und das war dann auch mit ein Grund, warum dann die Kampfgruppe eben auch dazu diente, wie der Historiker Sieben Eichner gesagt hat, ein bisschen die Arbeiter zu disziplinieren. Also indem sie sozusagen strukturell in sowas Paramilitärisches hineingebracht worden sind oder dort waren, konnte man so ein bisschen auch sicherstellen, dass solche Art von Aufständen von Arbeitern eben nicht mehr passieren sollte. Das ist so ein Stück weit auch der Grund, warum es das gegeben hat. Für mich war aber trotzdem jetzt nochmal interessant, das mit den Sabotagen, auch wenn es natürlich schon sehr, sehr lange her ist, aber in der Recherche stößt man dann nämlich auch auf eine Kampfgruppe, die heißt nämlich Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit und die ist 1948 gegründet worden, die KGU, und das war eine offiziell gesehen eine humanitäre Organisation, deren Ziel es war, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und damals auch SED-Opfern zu helfen. Aber der Historiker Enrico Heitzer hat das näher erforscht und hat festgestellt, dass das war sozusagen nur die oberflächliche Zielsetzung dieses Vereins. Was sie eigentlich gemacht haben, war eben Spionage in der DDR, Sabotage und psychische Kriegsführung. Mhm. Und gerade was die Sabotage anging, waren sie sehr erfolgreich. Also heute ist man sich darüber einig, dass sie historisch gesehen das erfolgreichste Mittel damals gegen das DDR, also die DDR-Regierung und die Sowjets waren, weil diese Sabotagen extrem erfolgreich häufig waren. Das ging aber teilweise auch in Richtung, dass dort mit Chemikalien irgendwo angegriffen worden ist, Maschinen natürlich kaputt gemacht worden sind, Telefonleitungen zerschnitten, Stromversorgung abgebrochen, aber auch sowas wie, dass Briefe gefälscht worden sind, damit zum Beispiel Lebensmittellieferungen an die falschen Stellen kommen. Also man hat im Prinzip auch sowas einfach sozusagen die DDR versucht durcheinander zu bringen. Und die CIA hat damals das finanziert, also die haben also diesen Verein finanziert. Und man sagt heute, dass Schäden in großer Millionenhöhe damals, also durch diesen Verein letztlich erzielt worden sind. Aber die CIA hat 1959 dann aufgehört, die zu finanzieren. Und damit ist sozusagen auch der Verein letztlich dann auch zu Ende gewesen. Und in der DDR hat man die extrem verfolgt. Also es hat über 1200 Verhaftungen allein gegen diese Kampfgruppe gegeben. Also ziemlich heftige Zeit auch so. Aber ein bisschen so typisch halt kalter Kriegshistorie. Ja, aber interessant ist jetzt die Kampfgruppe ein DDR-Ding oder hat es noch eine andere Geschichte gegeben, die davor war? Und die Antwort ist, dass es eine Geschichte gibt, die etwas älter ist. Und zwar war das Vorbild, waren nämlich die sogenannten Arbeitermilizen aus den 1920ern, also in der Weimarer Republik. Und allen voran gilt die sogenannte Rotfront, der Rotfront-Kämpferbund, was sozusagen so der paramilitärische Schutz der KPD war. Die hatten wir heute schon mal. Das war sozusagen so ein bisschen das Vorbild dafür. Und die DDR hat häufig da auch so einen Mythos daraus auch gemacht, sodass also die Kampfgruppe, also eben sozusagen die proletarische Revolution an der Stelle eben auch weitergeführt worden ist. Also man hat da versucht sozusagen auch eine kohärente Geschichte daraus auch letztlich zu machen. Ja, und die Kampfgruppe hat ganz, ganz zum Schluss doch nochmal eine wichtige Rolle gehabt in der DDR. Denn ich hatte ja gerade erwähnt, dass sie natürlich auch damals von der SED vor allen Dingen als eine paramilitärische Truppe gesehen wollte, um ja das Land stabil zu halten oder falls eben Aufstände oder Revolten sind, diese zu zerschlagen. Und 89, als dann ja die Demonstrationen überall in der DDR losgingen, wurde die Kampfgruppe auch initialisiert. Sie sind also in einigen Städten auch eingesetzt worden. Aber sie ist sozusagen mit historisch einem guten Auge, also nicht guten Auge, aber eine guten Geschichte rausgekommen. Denn erstens haben sehr, sehr viele Leute einfach die Schicht geschmissen. Also die sind einfach nicht gekommen aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, da gab es also schon so eine Art Boykott ist, glaube ich, das falsche Wort. Und es hat auch ganz, ganz viele Menschen gegeben, die einfach die Seite gewechselt hatten. Aber vor allen Dingen war es so, dass die Kampfgruppe nicht in Erscheinung getreten ist, dass sie dort eben auch mit Waffengewalt gegen das eigene Volk letztlich vorgegangen ist. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum sie relativ schnell auch aufgelöst worden ist. Also noch bevor die deutsche Einheit kam, nämlich Mitte Dezember 89 ist sie aufgelöst worden und hatte dann im neuen Deutschland auch nur noch ein paar Zeilen wert, sozusagen Nachrichtenwert, der da gekommen ist. Ja, und vielleicht am Rande nicht ganz uninteressant, die Kampfgruppe wurde auch eingesetzt, als die Berliner Mauer gebaut worden ist. Also die sollten mehr oder minder das beobachten und beschützen. Aber auch da gab es schon die Tendenz, dass viele Menschen nicht kamen oder teilweise sogar einfach geflohen sind noch zu diesem Zeitpunkt. Also da zeigte sich auch schon, dass die Kampfgruppe nicht vielleicht so erfolgreich war als Idee, wie sie vielleicht bei einigen in der SED-Führung auch gedacht worden ist. Ja. Es gab dann natürlich viel Organisation und Auszeichnungen, alles so, was man so an Bildern natürlich auch so kennt aus dieser Zeit. Und vielleicht der letzte und interessante Fakt, weil das eben auch in die Zeit meines Vaters ging, die Kampfgruppe hat vor allen Dingen ein Riesenproblem bekommen, als die ersten Generationen kamen, die in der DDR geboren sind und einfach diese Geschichte, diese Vorgeschichte auch der Sabotagen und dieser Gründungszeit der DDR einfach gar nicht mitbekommen hatten, sondern für die war die Kampfgruppe letztlich auch nur etwas, was, das war so eine Art Staatsdienst, manchmal eben auch Staatspflicht und ja, vielleicht sogar eher ein lästiges Übel, das man eben machen musste. Und wenn man das zum Beispiel nicht gemacht hat, dass es möglicherweise eben auch berufliche Nachteile mit sich bringen konnte, da war sozusagen schon eine Art, ich will nicht sagen Zersetzungserscheinung, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber das erklärt vielleicht auch hier, dass die Leute ganz sicher 89 keinen Bock hatten, sich dahin zu stellen und für etwas zu kämpfen, wo sie ganz sicher nicht kämpfen wollten und letztlich auch nicht wirklich dafür ausgebildet worden sind.
Hattest du denn jemals die Gelegenheit, mit deinem Papa darüber zu sprechen, warum er da mitgemacht hat? Also hast du da eine persönliche Familiengeschichte zu oder weißt du das nur noch aus Kindheitstagen?
Das weiß ich nur aus Kindheitstagen und irgendwie bin ich gar nicht mehr dazu gekommen, mal darüber zu sprechen. Ich weiß, dass mein Vater selber auch bei der NVA Reserve war. Der hatte allerdings gar nicht so viel Zeit irgendwie verbracht. Er hat so ein paar Freunde aus dieser Zeit mitgenommen. Das weiß ich, aber ansonsten war mein Vater eh nicht so der Militärfreak. Also der hat sozusagen das mitgemacht, was man so mitmachen musste. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sowohl sein Vater als auch mein Opa, also der Vater meiner Mutter, waren beide beim Militär. Und die waren absolut große Kriegsgegner. Also das klingt jetzt erstmal so widersprüchlich, wie kann man beim Militär sein und gegen den Krieg sein, aber es war genau der Grund. Also beide sozusagen sowohl in der DDR als auch in der Sowjetunion wollten, dass nie wieder Krieg passiert. Das ist das, was sie beeinflusst hat. Sie waren beim Militär, um im Grunde genommen im Notfall zu verteidigen, aber beide waren sich darin einig, dass Krieg zu führen das schlimmste Mittel aller Mittel ist und dass es niemals zu einem Krieg kommen darf. Nie wieder. Das ist mir auch immer wieder eingebläut worden. Nie wieder Krieg. Was lustig ist, weil wenn ich mir manchmal so die Dokus anschaue, vor allen Dingen über den Kalten Krieg, könnte man den Eindruck gewinnen, dass die meisten ja eigentlich dann doch irgendwie auf Krieg eingestellt waren und Krieg wollten. Aber vielleicht ist es das, was du eben gerade angesprochen hast, Danny, die Erinnerung war ja noch so kurz, dass die Angst, also der andere könnte einen ja angreifen, vielleicht auch total naheliegend für diese Menschen auch war. Und aber gleichzeitig eben auch die Angst, dass man es einfach auch nie wieder erleben möchte. Und also dass diese Grundspannung, glaube ich, bei den meisten Leuten sehr, sehr tief verankert war.
Ich bin ja hängen geblieben beim 17. Juni, weil jetzt, wenn man zu der Frage kommt, was bedeutet das für heute, finde ich das wieder ein starkes Beispiel dafür. Ja, das will ich nicht mal Kulturschock sagen, aber was da für Welten aufeinander geprallt sind. Also wenn die Kampfgruppen in der DDR, wird ja niemand gesagt haben, wegen der Aufstände der Arbeiter am 17. Juni 1953, seid ihr übrigens auch hier, das wird ja kein Thema gewesen sein, sondern es ging ja immer um den eigentlichen Zweck. Und der 17. Juni war ja in der BRD, ich weiß nicht, ob du das weißt, ja bis 1990 Tag der Deutschen Einheit und ein Feier- und Gedenktag wegen der Aufstände in Berlin.
Oh, das wusste ich nicht.
Und ist ja erst durch den 3. Oktober dann abgelöst worden. Und ich überlege gerade, wie das eigentlich jemand sein muss. Deshalb fragte ich gerade nach deinem Vater, wenn man immer quasi für sich gerechtfertigt hat, ich mache das aus Gründen, irgendwie hier die Betriebe zu sichern. Und im, sagen, auf der anderen Seite Deutschlands wird dieser Tag gefeiert als Aufstand, erfolgreicher Arbeiteraufstand gegen den Kommunismus. Und du quasi nach der Wende dann quasi das Einzige, was davon übrig bleibt, ist mit, ja, ihr wolltet Arbeiteraufstände verhindern und dass sich das Volk sich aufbegehrt. Das ist, glaube ich, nicht einfach im Selbstbild, was man von sich hat oder hatte oder dem Gesellschaftsbild.
Ich glaube, da war die Kampfgruppe vielleicht nicht so vordergründig, aber
ja, aber nur so als ein Faktor von vielen. Aber ich finde so ein Beispiel dafür, wie Weltbilder sich halt von einem Tag auf den anderen einfach ändern.
Ja. Also das ist sogar ein sehr gutes Beispiel, weil das ja, weil es noch so krass entgegensteht, was du gerade beschreibst. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen so ging. Ich hatte vielleicht noch so am Rande, bei der Recherche kommt natürlich auch die NVA vor. Und da gibt es dann irgendwie so eine Anekdote, wie jemand erzählt, wie er auf einmal von einem Tag auf den anderen Teil der Bundeswehr war, also als NVA-Soldat am nächsten Tag Bundeswehr-Soldat wurde. Und er erzählte, wie er irgendwie geweckt worden ist. Und dann stand auf einmal jemand in Bundeswehr-Uniform vor ihm. Und er hat sich so erschrocken, weil er kannte das nicht. Für ihn war es gerade so, als ob der Feind in seinem Zimmer gerade drin wäre. So, weil das einfach so tief drin war. Und dann auf einmal gibt es da so diesen Clash, ja, also in jeglicher Hinsicht.
Ja, und ich finde das Thema auch deshalb spannend, weil ich habe ja meinen Groll auch mit Thüringen, mit dem Osten nach wie vor, warum ich da weg bin. Aber solche Geschichten versöhnen mich eben manchmal auch mit gerade älteren Generation, weil ich meine, wir waren 7, 8, 9, als die Wende war. Wir konnten immer sagen, wir sind als Kinder irgendwie da mit der Fibel, irgendwie sozialistisch mit einer Scheibe Brot, irgendwie indoktriniert worden, scheißegal. Mein Bruder war gerade 17, hat seine Ausbildung abbrechen müssen, weil es die Firma nicht mehr gab. Der hat auch gesagt, okay, dann mache ich jetzt was anderes, ein Jahr ABM oder was, eine neue Ausbildung so. Aber wenn du 40, 50 warst, hast du dein Leben halt in der DDR verbracht und dann kann ich eben auch verstehen und nachvollziehen, jetzt gerade auch nach unseren ganzen Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, dass es für Menschen, die damals schon mitten im Leben standen und möglicherweise auch politische Funktionen hatten oder wie jetzt in einer Kampfgruppe waren oder was auch immer, für dies der Umstieg echt schwierig ist. Und wenn du dann auch noch, wie wir über die Frauen in der DDR schon gesprochen haben, bis heute auch noch die Rückschritte am eigenen Leib des Systems schon für dich merkst, dass das ja, also versöhnt mich so ein bisschen mit bestimmten Ansichten, Meinungen und Haltungen von Leuten von drüben. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Auch wenn ich es in Teilen nicht verstehen kann, in vielen Teilen, aber es hat alles seine Geschichte. So.
Na, vor allen Dingen, ich habe mir selber die Frage auch gestellt, wenn ich jetzt also in meinen 30ern, 40 da in so einer Kampfgruppe gewesen wäre, stelle mir das gerade so vor in dem Konzern, in dem ich arbeite und dann haben wir einen Kampfgruppeneinsatz alle 3 Monate.
Damit euch keine die Telefonleitung durchschneiden.
Also für mich wäre das ja gar nichts gewesen. Ich habe ja auch deswegen Zivildienst gemacht, weil eben mit der einen Historie, dass man mir so tief eingebläut hat, nie wieder Krieg, aber gleichzeitig einfach auch so dieses, so ich weiß nicht, heute sagt man ja sehr, sehr oft immer toxische Männlichkeit, aber für mich ist eigentlich so Militär der Inbegriff einer toxischen Männlichkeit und Gehorsamkeit, die ich nie gut fand und nie verstanden habe. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ja, aber hätte ich es denn jetzt besser gemacht? Also wäre ich dann vielleicht bei der GST gelandet oder Zivilverteidigung oder wäre ich dann doch bei der Kampfgruppe gewesen? Und ich hätte es wahrscheinlich, und das ist so ein bisschen das Fazit, ich hätte es, glaube ich, als gar nicht so unnormal empfunden, weil man ja um sich herum sind ja deine eigenen Kollegen, die machen mit dir halt diese Militärübungen. Weißt du so, und wenn du dann vorher noch die Wehrpflicht hattest, dann ist das einfach so eine Fortführung. Und ich glaube, in der Schweiz ist das ja auch noch so, dass du ja regelmäßig auch noch mal so danach als Reservist irgendwie eingezogen wirst. Und da habe ich mich gefragt, ob, ich mir die Frage gestellt, dass ich mich habe leiten lassen davon auch, dass es dort diesen ideologischen Grund unter anderem gab. Für mich klingt immer so paramilitär immer so komisch. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, was es an paramilitärischen Organisationen weltweit gibt, merkt man, das gibt es in ganz, ganz vielen Ländern. Meistens sind Paramilitärs, wenn man es so will, etwas besser bewaffnete Polizisten. Mhm. So, die aber eben militärisch trainiert werden. Und vielleicht ist der Bogen jetzt sehr, sehr groß, ne?
Nee, eigentlich nicht. Der Bogen ist eigentlich ganz eng. Und zwar finde ich die Frage, die wir uns heute stellen können, hätten wir da mitgemacht oder würden wir mitmachen? Wir kennen ja Veranstalter der DDR, du ja auch. Die Frage ist, heute würde man das ja teambildende Maßnahmen nennen, nicht mehr paramilitär. Also war das wirklich so, dass die Leute keinen Bock hatten oder war das eigentlich mit der Firma, ja gut, wir machen 2 Stunden Handgranaten werfen, üben was, heben Schützengraben aus und danach besaufen wir uns. Also hatte das auch Eventcharakter, diese Übung? Das würde ich gerne wissen von jemandem. Vielleicht hört uns jemand zu, der da Erfahrung mit hat. Oder vielleicht können wir da mal zu recherchieren. Also, weißt du, wenn ich mir vorstelle, dass du halt sowas machst mit deinen Kolleginnen und Kollegen und bist mit deinem Team oder machst dir ein schönes Zeltwochenende irgendwo in Prero in der Datsche und säufst die halbe Nacht, kann das ja auch, also vielleicht war es auch so eine Veranstaltung, weil ich kenne das von GST oder so und ich weiß teilweise, wie es bei der NVA dann, keine Ahnung, da war es dann wohl sehr streng, wenn ich die Geschichte von meinem Bruder höre, aber ja, wie war das eigentlich, genau? Also wäre das so, könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch mitgemacht hätte, weil es halt jeder dann gemacht hat irgendwie, ne? Und dann, ja, mach doch mit, wird ein schönes Wochenende, müssen halt 3 Stunden Spaten ausklappen und Waffen zusammenbauen, keine Ahnung.
Ich muss wirklich gerade lachen, weil also das Fazit, das ist ja eigentlich eine teambildende Maßnahme. Also es ist ja kein Fazit, das geführt ist, aber es ist so lustig, weil es ja wirklich so Teambuildings gibt, die, ich will jetzt nicht sagen, gleich in eine militärische Übung münden, aber dass man dort irgendwie gemeinsam so Orientierungslauf im Wald macht und irgendwie gemeinsam im Zeltlager abends ist. Also ich sage jetzt mal so, ich glaube, deine Vermutung ist gar nicht mal so abwegig, weil natürlich geht es ja auch darum, also dass Truppen müssen sich ja auch gegenseitig vertrauen können und dass man dort auch sich ein bisschen auch anders kennenlernt. Ich habe mir noch eine andere Frage gestellt, die vielleicht ist es auch ein anderes Thema, aber ich wollte mal vielleicht so gedanklich das mit dir teilen, aber auch natürlich mit allen anderen, die uns zuhören. Als ich eben diese Paramilitärs irgendwie gesehen habe, habe ich mich gefragt, jetzt auch vor allen Dingen die letzten 12, 24 Monate, wenn man jetzt in die USA schaut, wo ja die Diskussion über militarisierte Polizisten sehr viel nochmal diskutiert wird, dass auch die Ausbildung der Polizei dort viel, viel stärker militärischer Art ist und weniger deeskalierende Art. Brauchen wir überhaupt also Polizisten auf der Straße, die oder in irgendeiner Form, und damit meine ich jetzt nicht nur Deutschland, generell, brauchen wir wirklich also Menschen mit Waffen auf der Straße? Also hilft uns das eigentlich oder gegen was hilft uns das eigentlich? Na, also um vielleicht auch nochmal so diesen anderen Bogen jetzt auch zu dem 16., 17. Juni zu setzen, die Bundeswehr darf ja im Innern auch nicht eingesetzt werden. So, und das hat ja Gründe. Also da gibt es ja auch eine Vergangenheit.
Außer bei Impfungen.
Außer bei Impfungen, ja. Oder bei Dammbrüchen. Also.
Ja, und das ist, vielleicht sind wir jetzt wieder am Anfang dieses Podcasts mit der Frage, es war ja damals alles viel näher. Als unsere Eltern jung waren, war der Krieg halt 20, 30 Jahre her. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir uns beide, wo wir uns nur als völlig theoretisches Konstrukt vorstellen können, auch überhaupt nur die Idee vorstellen zu können, dass wir beide ein Waffentraining machen oder einen Schützengraben ausheben oder Handgranatenmodelle werfen oder Schlachtpläne mit unseren Kolleginnen und Kollegen machen, jedes dritte Wochenende irgendwo, dass das für uns so absurd heiter ist, ja, können wir uns nur drüber freuen.
Jetzt muss ich sagen, so absurd heiter ist es vielleicht gar nicht, denn obwohl ich ein Militärgegner und Kriegsgegner bin, durch und durch, habe ich aber Waffen immer ganz cool gefunden, aber eher so als, weißt du, so sportlichen Charakter. Mhm. Und jetzt vielleicht eine kleine Anekdote noch am Rand. Ich war ja 89, nee, oder 90, naja, auf jeden Fall noch kurz vor der deutschen Einheit, das steht fest, war ich in einem Ferienlager. Und dort gab es Schießwettbewerbe, allerdings mit so Lichtgewehren. Also nicht Luft, Lichtgewehre. Also man hat nicht wirklich geschossen, sondern war, weiß ich nicht, Infrarot oder keine Ahnung. Und ich habe in diesem Ferienlager auch noch diesen Schießwettbewerb gewonnen. Und jetzt wird mir aber gerade erstmal so klar, auch wenn dort die DDR sozusagen kurz vorm Zusammenbrechen war, also im Prinzip ja schon die Einheit anklopfte, war das natürlich eine, also auch eine vormilitärische Spielsache. Also es war im Ferienlager und man hat im Prinzip uns Waffen eigentlich damit ja näher gelegt. Also dass wir keine Berührungsängste damit hatten und dass man gut treffen kann und so. Ja. Und ich war da auch sehr stolz drauf, weil mein Opa hatte mir früh, also den sozusagen das Luftgewehrschießen beigebracht. Meine Mutter hatte einen Waffenschein. Das sind dann so die anderen Seiten der Militärhintergründe.
Ich habe eine ganz traumatische Kindheitserinnerung. Wenn ich meine traumatischste, die mit Luftgewehrschießen zu tun hat und mich als Kindergartenkind. Diese Geschichte werde ich aber erst erzählen, wenn wir in der nächsten Ausgabe 3 Audiokommentare bekommen. Dann erzähle ich meine schöne Geschichte. Ganz am Anfang. Solltet ihr also einen Audiokommentar aufnehmen wollen, sagt dazu, wir wollen die Luftgewehrgeschichte hören und dann werde ich sie erzählen.
3 Audiokommentare und mindestens eine Rezension bei Apple Podcasts. Ja, das stimmt. Ja, sonst bin ich dann wieder traurig.
Ja, das wollen wir auch nicht. Bitte schickt Rezensionen. Der Alex ruft mich jeden Abend an, wenn keine gekommen ist und dann muss ich ihm immer 5 Sterne schicken.
Da muss er mich trösten. Ja, ich glaube, das ist
schönes Thema, sehr spannend.
Alles hier sagt zur Kampfgruppe.
Ich quetsche mal meinen Vater noch zur GST aus und vielleicht kann ich darüber noch mal was erzählen.
Ja, das ist ja fast ein eigenes Thema dann wieder.
Alex, ist spektakulär. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt heute. Denn wir haben ja unsere dritte Rubrik, den Bierort, umbenannt in Heimatkunde. Denn wir erzählen ja über ostdeutsche Städte, ihre Geschichte und ihre Besonderheiten, damit ihr alle unsere eigene Heimat mal ein bisschen mehr kennenlernt und nicht sagen könnt, was? Osten kennen wir nicht. Sondern ihr über jede kleinste Kleinstadt klug scheißen könnt in Zukunft. Dafür sind wir jetzt zuständig. Und wir hatten den Aufruf, dass uns jemand einen Jingle macht. Und wir haben einen bekommen.
Ja,
ist das nicht schön? Und der Licht ist so perfekt, er ist sehr roh, er ist mit Klavier, er ist so schön einfach, genau wie unser, also es klingt auch wie mit der Nase eingespielt und ich finde das grandios. Vielen Dank.
Man muss auch fairerweise sagen, es ist ja schon sozusagen die zweite Person, die uns einen Jingle schickt. Also es ist total toll, dass es sowas gibt und dass sich Menschen in ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen sich bei uns melden.
Wir hatten uns einen Jingle geschickt, darf ich den Namen sagen? Den Vornamen?
Ja, jetzt muss ich erstmal eine ganz große Entschuldigung an alle, die bei uns eine E-Mail geschrieben haben. Da hat sich ein technischer Fehler eingeschlichen.
Der Fehlerteufel?
Ja, oder beziehungsweise meine eigene Unfähigkeit, an dieser Website zu basteln. Denn alle, die über unser Mailformular geschrieben haben, ist es so, dass eure Absender-E-Mail nicht ankam. Deswegen habt ihr auch nie eine Antwort von uns bekommen. Also von mir an der Stelle. Ich entschuldige mich. Ja, das heißt also, wenn ihr euch wundert, warum wir zu blöd sind, euch Dankeschön zu sagen oder wie abgehoben wir sind, weil wir jetzt schon 1000 HörerInnen haben. Wir sind nicht abgehoben, wir sind nur technisch nicht in der Lage gewesen. Von daher erstmal danke, Harald.
Vielen Dank. Und hier ist sie, unsere letzte Rubrik in dieser Folge. Und sie heißt Heimatkunde. Das ist die Rubrik Heimatkunde. Wir erzählen uns gegenseitig was über Orte im Osten, damit ihr den Osten neu kennenlernt und später zu jeder einzelnen kleinen Stadt klugscheißen könnt. Und egal, wer euch was dazu fragt, ihr zu allen 5000 Städten, die es da gibt, Antwort parat habt. Und Alex, du bist sicher gespannt, um welche Stadt es heute geht, denn ich habe ein Bier und eine Stadt mitgebracht.
Ich bin sehr gespannt, aber du hast es heute schon in der Folge angedeutet. Du hast es fast verraten.
Zur Abwechslung haben wir heute meine Stadt, in der ich selber öfter bin, weil meine Schwiegerfamilie da wohnt. Das heißt, ich kann dir da mal eine Stadtführung geben. Und zwar geht es um Bernau. Bernau aus Berlin. Und du weißt schon, warum es was Besonderes ist, denn es ist auch im Landkreis Barnim und den hatten wir letztens schon mit der Schiffshebebrücke. Du hast ein Bier von der Schiffshebebrücke mitgebracht und ich habe ein Bier aus Bernau mitgebracht. Aber bevor du es aufmachen darfst und trinken darfst, habe ich ganz viel dazu erzählen. Aber ganz kurz erst zu Bernau. Hard Facts, wie Niklas sagen würde, Hot Facts, 40.000 Einwohner. Postleitzahl ist 16321, sehr schöne Postleitzahl, 16321, ganz toll, ich liebe sie. Der Bürgermeister ist von den Linken und Bernau, tatsächlich, die ältesten germanischen Spuren sind schon 7000 vor Christus dort gewesen. Also echt eine sehr, sehr alte Siedlung.
7000 vor Christus?
Ja.
Ich wusste nicht mal, dass diese Zahl existiert in der Geschichte. Ist das...
Das ist älter als die Pyramiden, Bernau.
Zu kindisch, ne? Ja. Glaube ich. Also ich kenne mich ja in Geschichte nicht aus, aber ich habe noch nie 7000 gehört. Man hört immer so 2000 vielleicht noch. Und dann irgendwann so, wow, ist das lange her.
Die ganze Geschichte zu Bernau kann man sich online ja bei Wikipedia durchlesen. Deswegen will ich das alles gar nicht erzählen. Aber es gibt zwei Besonderheiten, finde ich, an Bernau. Dass einmal, dass Bernau eine der wenigen Städte ist, die fast eine durchgehende Stadtmauer noch hat. Die Originalstadtmauer aus dem Mittelalter ist dann auch da. Die kann man auch komplett im Kreis abgehen. Und zweitens, dass es so ein ganz typisches Beispiel für DDR-Städte der 80er ist. Denn Bernau hatte auch, ähnlich wie mein Ort, wo ich herkomme, aus dem Kyffhäuserkreis, auch eine ganz alte Altstadt aus dem Mittelalter. So eine mittelalterliche Zentralstadt innerhalb dieser Stadtmauer. Und die wurde im Rahmen eines Wohnungsbauprogramms in den 80ern abgerissen, weil es zu teuer war für die DDR und zu umständlich, das zu restaurieren. Und deshalb hast du bis heute in Bernau, und das ist ganz, also ganz bemerkenswert, also so 3-4-stöckige Plattenbauten in diesem alten Stadtkern drin. Und so verschmelzen da quasi Jahrtausende oder über Jahrhunderte alte Kultur mit ganz moderner Bauweise der 80er Jahre. Und das ist ein sehr skurriles Bild.
Also, was aber auf jeden Fall was für Architekturfreaks.
Auf jeden Fall. Und vor allem, weil du eben auch teilweise, ich weiß nicht, wie es kommt, ob die damals nicht enteignet worden sind oder ob die Bausubstanz noch gut war. Du hast halt zwischen diesen Plattenbauten immer mal wieder alte historische Bauwerke stehen. Ne? Bernau hatte früher 3 Stadttore, heute gibt es noch 1, das Steintor. Da war ich letztens auch vor 4 Wochen noch und habe, kurz nachdem das Museum wieder aufgemacht, das Bernauer Stadtmuseum begutachtet. Da gibt es einen alten Hungerturm, da kann man raufklettern und eine alte, ja, alles, was die Stadt so ausgebuddelt hat, haben die da hingestellt. Etwas wahllos, aber ganz nett. Bernau macht Kettwurst, habe ich schon erzählt, auf dem Wochenmarkt. Jeden Dienstag ist Wochenmarkt, kann man Kettwurst essen. Und gutes Softeis. Es gibt 2 Stellen, wo man sehr gutes Softeis essen kann. Kann ich nur empfehlen. Das ist meine Stadtführung. Und ich will gar nicht jetzt so viel zu Bernau erzählen, aber für eine Sache ist Bernau sehr bekannt und das ist die Bierkultur. Und deshalb ist der rote Faden, an dem ich jetzt hänge, die Geschichte des Bieres in Bernau. Und zwar gibt es im Brandenburg-Lexikon, historisches Lexikon Brandenburgs, wie es sich offiziell nennt, hat Felix Koschmieder einen langen Artikel zu geschrieben, seitenlang über Bernauer Bierkultur. Und aus diesem Artikel möchte ich so ein paar Fakten herausarbeiten, die dir das Ganze näher bringen. Und ich beginne damit, dass Bernau schon im 15. bis 16. Jahrhundert sehr berühmt für sein Bier war, dass es sogar bis nach Hamburg und an die Nordsee verkauft worden ist. Und Heinrich Knaust hat 1575 eine Abhandlung über die Kunst des Bierbrauens in Bernau verfasst. Und weil es ja gewünscht war, unter anderem, dass ich in alten historischen Dialekten mit verzerrter Stimme spreche. Es war ein Wunsch auf Twitter. Da stand, ich soll das öfter machen. Werde ich jetzt den original mittelhochdeutschen Text, so gut es geht, vorlesen. Dies Bier hat einen großen Namen in der Mark zu Brandenburg. Und fast in ganz Sachsen. Also, dass es auch nu die Hamburger Herren auf ihr Einbecksche Haus in Hamburg zur Ergetzung des Kaufmanns und anderer fremden Herren und guten Leute ganz löblich mit großen Kosten zusammenschaffen, bestellen und einbringen lassen, wie man es des berichtet hat. Man hält viel davon, sonderlicher Tugend halbe. Was auch immer das bedeutet.
Ich muss sagen, ich bin so fasziniert von deiner Rede gewesen, dass ich vollkommen wenig mitbekommen habe, was der Inhalt war. Aber es war toll.
Geschichte herrlich. Bernauer Bier. Also man hat früh im Mittelalter, wie das so war, es sind keine Rezepte überliefert. Hopfen war damals natürlich üblich. Es wurde mit Gagel, aber auch mit anderen Kräutern gebittert, das Bier. Es ist sehr wenig überliefert, weil damals, Mittelalter ja war üblich, wenn ich da geschichtlich auf dem Laufenden bin, sowieso wenig Profanes verschriftlicht worden ist, ne? Also wenn man da irgendwie kein Adeliger war, gibt es halt keinen schriftlichen klösterlich unterwegs, da gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen. Deshalb ist so die Bierkultur in Brandenburg und Bernau so 15, 16 und eigentlich relativ unklar. Relativ sicher ist man, dass es Braunbier war, was da gebraut wurde, das ist derzeit üblich. Damals war ja Pilz und helles Bier noch nicht bekannt. Also die Gerste wurde da sehr lange gedarrt, also getrocknet unter höherer Hitze und was dazu führte, dass eben das Malz relativ dunkel wurde. Relativ braun. Deshalb spricht man von Braunbier. Man hat dadurch eine sehr herbe, betonte Malzigkeit wohl gehabt. Historiker sind sich relativ sicher, dass es 2 Sorten von Bier gab, die in Bernau gebraut worden sind. Einmal dieses Bier, was man vor Ort verzehrte, wahrscheinlich ein obergäriges, was man ganzjährig brauen konnte. Obergäriges Bier und eben dieses untergärige, was nur in den Wintermonaten gebraut wurde und dann gelagert wurde und dann eben über die Stadtgrenzen hinaus Bernau berühmt gemacht hat. Stark gehopft, relativ hoher Alkoholgehalt, was eben die Haltbarkeit gefördert hat und das konnte man gut verkaufen. Und da lief es bei Bernau auch sehr lange, sehr, sehr gut. Es gibt viele Gedichte, es gibt sogar Legenden. Ich lese dir gleich noch eine Bierlegende aus Bernau vor. Und in Bernau ging es so weit, dass irgendwann jedes zweite Haus in Bernau gebraut hat. Kannst du dir das vorstellen?
Weißt du, was mich wundert? Warum sie sich nicht umbenannt hatten in Biernau?
Ich glaube, weil auch damals schon die Stadtherren nicht den schnellen Humor wollten, sondern eine langfristige.
Man muss ja langfristig denken, ne? Ich weiß, es ist ein kindischer Witz. Beer now.
Es gab also diese zweiten, in jedem zweiten Haus wurde gebraut. Und zusätzlich gab es halt analog zu diesen Stadtkellern, wie man das nannte, auch 78 Dörfer, die mit exklusivem Schankrecht aus Bernau bedient worden sind. Den sogenannten Krugverlag hat man das genannt. Also 78 Dörfer drumherum haben auch exklusiv Bernauer Bier bekommen. Und Anfang des 17. Jahrhunderts war sie die Blütezeit des Bernauer Biers und da hat man durchschnittlich 20.000 Tonnen Bier pro Jahr in Bernau gebraut. 20.000 Tonnen, kann ich mir nicht vorstellen, wie viel das ist, aber es klingt viel. 140 Brauhäuser gab es zu der Zeit in der Stadt, also 280 Häuser, also um die 300 Häuser und in jedem zweiten wurde gebraut. Faszinierend.
Das ist wirklich, also ich glaube, das wird mir für immer so hängen bleiben. Muss ja jedes zweite Haus, also ich meine, wo sind denn die Kunden gewesen? Oder vor allen Dingen stell dir mal vor, du weißt ja, ich bin ja immer stolz darauf, in Köln eine Brauhaustour zu geben. Also natürlich nicht, das ist nichts Öffentliches, aber eine Brauhaustour in Bernau zu der Zeit.
Die Erklärung ist ganz einfach und beschreibt auch den Untergang der Bernauer Bierkultur. Wollte ich eigentlich gleich später das erzählen, weil es ein geschichtliches vorgreift, aber ich erzähle es jetzt. Bier war ja damals eine der wenigen Möglichkeiten, unter Garantie sauberes Wasser zu haben. Dadurch, dass du leichten Alkohol hattest, damals waren die Biere auch leichter, die hatten nur 2-3%, wenn überhaupt. Und solange es geschäumt hat und die Hefe gesund war, wusstest du, es ist nicht verschimmelt, es ist kein Tod drin und keine Schlimmkrankheiten. Du wusstest also bei Bier, ich kann das trinken, ohne davon zu sterben oder die Scheißerei zu kriegen oder die Cholera. Deshalb war Bier, wie es heute in Bayern ja angeblich noch in der Verfassung steht, ein Grundnahrungsmittel. Also man hat Bier nicht getrunken, um abends mal schön blau zu werden, sondern eigentlich den ganzen Tag über, morgens schon, Kinder haben ja morgens auch schon Bier gekriegt, um einfach seinen Flüssigkeitshaushalt
zu ihrem Wurstbrot.
Genau, zu ihrem Wurstbrot hat jeder Bernauer als Kind schon, damit der rote Wangen
kriegt, Bier schließlich der Kreis.
Genau. Und dadurch, dass Bier einfach Grundnahrungsmittel war zu der Zeit und eben auch beigetragen hat zur Kalorienversorgung, das darf man nicht vergessen. Also ein Bier mit seinen 300 Kalorien pro Liter war eben auch maßgebend, die Bevölkerung auch mit zu ernähren. Und das ging im 18. Jahrhundert, als Kaffee in Mode kam, Tee in Mode kam, als moderne Brauverfahren entwickelt wurden und die Ernährungslage an sich durch verbesserte Landwirtschaft immer besser wurde, wurde Bier halt immer weniger Grundnahrungsmittel, immer mehr zu Genussmittel, was dazu führte, dass natürlich ein Großteil der Brauereien eingegangen ist und nicht mehr gebraucht wurde. Die Leute einfach nicht mehr den ganzen Tag Bier getrunken haben, was vielleicht auch ganz gut war für die Volkswirtschaft. Wer weiß. Aber vorher, 200 Jahre vorher, 30-jähriger Krieg, ist Bernau ganz schlimm getroffen worden als Opfer des 30-jährigen Krieges, hat aber eine Erfolgsmeldung zu vermitteln, die bis heute gefeiert wird mit den Hussitenfestspielen. Und zwar die Hussiten, die kamen aus dem Raum Böhmen, waren so Protestanten, glaube ich, haben Bernau überfallen. Und Bernau hat sich erfolgreich gegen die Hussiten gewehrt und sie durch ihre drei Stadttore vertrieben, sodass ein seltener Fall war, die also nicht da die Stadt einnehmen konnten, was wohl ein großer Sieg war. Und bis heute gibt es in Bernau dreitägige Hussitenfestspiele. Da war ich auch schon mal. Ich war auf einem Hussitenfestspiel. Da sitzt man als Zuschauer, da verkleiden sich Leute und da reiten die und dann wird diese Szene von früher nachgestellt über Stunden in so einem Art Ritterspiel. Genau. Und da spielt Bier auch eine Rolle, weil Bernau sehr stolz drauf war, einer alten Legende nach, dass man sie mit heißem Teer und heißem Bier übergossen hat, die Angreifer an der Stadtmauer und die deshalb geflüchtet sind. Und Historiker, also steht ja in dem Artikel, den der Herr Koschmieder geschrieben hat, auch drin, dass es durchaus realistisch ist, gibt natürlich keine schriftlichen Überlieferungen, wie immer, aber dass man heißen Treber, also die, wenn die Würze von der Maisch getrennt wird, was da übrig bleibt, die festen Bestandteile einfach heiß da auch mit Teer vermischt hat und runtergeschüttet hat. Das könnte sogar der Realität entsprechen. Und zu dieser Zeit trug es eben zu, dass aber auch im 30-jährigen Krieg später dann, als sie, ging ja lange der Krieg, wie lange ging der Krieg?
30 Jahre.
Musste sich Bernau mit den Preußen mal gerichtlich auseinandersetzen, weil sie Braulizenzen missbraucht haben. Und da kam heraus, historisch aufgearbeitet, dass im Preußischen Krieg Bernau alle Sudpfannen gestohlen worden sind, bis auf eine, die ein Brauer verbuddelt hat, als die Schweden kamen und die er versteckt hat. Und Bernau musste danach quasi auf den Dörfern brauen, konnte nicht mehr in der Stadt brauen, hat dann irgendwie rechtlich was falsch gemacht und hatte zum Schluss dann nur noch diese eine einzelne Braupfanne übrig, die diese eine Brauer halt verbuddelt hat. Und bis die halt nicht mehr ging, dann war die kaputt. Und dann setzte eben auch später 1800 dieses Bier als Genussmittel ein, nicht mehr als Nahrungsmittel. Und es ging bergab mit Bernau und der Braukunst. Die Geschichte sagt, steht in diesem Artikel, dass im Jahr 1818 die letzten drei Braupfannen aus Bernau versteigert wurden. Weißt du, was eine Braupfanne ist?
Ich habe es gerade überlegt, ich muss ehrlicherweise sagen, du kennst ja diese Ferry
Ultra-Werbung
noch, Villa Bajo. Ach, ja. Es ist wirklich so. Villa Riva, ja. Villa Bajo. Und ich dachte jetzt, das ist halt so eine Pfanne.
Ja, früher hat man im Dekoktionsverfahren gebraut, so heißt das. Das heißt, du willst deine Maische auf eine bestimmte Temperatur halten, eine bestimmte Zeit. Jetzt hatte man ja früher kein Thermometer und hat das über Volumen gemacht. Das heißt, du hast einen Teil deiner Maische genommen, hast sie in so einer Sudpfanne richtig aufgekocht und zurück in den Bottich gegeben. Und wenn du wusstest, wie viel du nimmst von jedem, wusstest du am Ende, wie viel Grad ungefähr rauskommen. Also was ich, wenn du zum Beispiel 70 Grad haben wolltest und hattest halt in der Sudpfanne 10% auf 100 Grad und dann wieder rein, da wusstest du, dass das Mischverhältnis auch mal 70 Grad ergibt. Genau. Und diese Sudpfannen wurden halt gebraucht, um die Maische zu kochen. Ja. Und die letzten drei wurden 1818 versteigert und damit gab es keine Brauerei in Brandenburg mehr. Es gab zwar noch das Bernauer Schwarzbier, was sehr berühmt war, wurde aber nie in Bernau gebraut. Und es gibt auch heute noch den Bernauer Torwächter, wird aber auch nicht in Bernau gebraut.
Das heißt also, Bernau war schon also so ein Markenname, dass andere ihn praktisch verwendet hatten, um
Bernauer Bier war mal ein Qualitätsprodukt. Also es gab in Berlin, bis Berlin-Neukölln hat man das verkauft, und Bernauer Bier oder Bier nach Bernauer Art war ein Qualitätsmerkmal.
Ja.
Spannend. Und pass auf, ich erzähle jetzt einfach eine kleine Sagengeschichte, die ich freuen kann. Es geht um junge Männer. Die nämlich genau damit beschäftigt mit, dass Bernauer Bier keine Ortsbezeichnung war zu dieser Zeit in Berlin, sondern eine Qualitätsbezeichnung. Und folgende Sage trug sich zu. Ich lese jetzt einfach mal von Wikipedia ab. Das Bernauer Bier war schon früh überregional bekannt, in vielen Schankstuben erhältlich und hochgelobt in Lied und Anekdote. So sei einst ein Berliner Lehrjunge, der seinem Lehrherrn eine Zinnflasche mit Bernauer Bier füllen sollte, deshalb nach Bernau gewandert. Vom langen Weg tief in der Nacht, also ungefähr 35 Kilometer ist Bernau von Berlin Zentrum weg, muss man da wissen. Vom langen Weg tief in der Nacht mit der späten Erkenntnis zurückgekehrt, dass er das Bier ja in jedem Berliner Wirtshaus hätte kaufen können, abfüllen, denn Bernauer Bier war ja eine Qualitätsbezeichnung, nicht die Ortsbezeichnung, vergrub er sich vor Angst und Scham vor Strafe in die Bernau gefüllte Flasche am Stadttor und ging zu den Soldaten. Also hat seine Flasche vergraben, ist dem Militär beigetreten. Inzwischen Hauptmann geworden, besuchte er seinen alten Lehnherrn nach Jahren wieder und erzählte ihm die Geschichte seines Verschwindens und der Peinlichkeit. Er konnte den Ungläubigen überzeugen, indem er die versteckte Flasche Jahre später mit dem Bernauer Bier zum Vorschein brachte und wieder ausgrub. Und es soll nach all der Zeit noch vorzüglich geschmeckt haben. So gut war Bernauer Bier, dass man so weiß vergraben konnte. Und Jahre später hat es noch gut
geschmeckt. Was für eine herrliche Sage.
Ja, ne?
Geschichte hat schon manchmal wieder was Schönes einfach. Aber es ist ja eine Sage.
So, und abschließend zu dieser Geschichte möchte ich dir sagen, dass es seit 5 Jahren die Bernauer Braugenossenschaft gibt. Es haben sich Bernauerinnen und Bernauer zusammengetan, eine Genossenschaft, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir eine jahrhundertealte Bierkultur haben. Und die ausgestorben sein soll. Haben zusammengetan, haben im ersten Jahr 2000 Liter gebraut. Mittlerweile ist es wesentlich mehr. Haben jetzt 3 etablierte Sorten, von denen ich dir eine mitgebracht habe. Die machen ein dunkles Bier. Bernauer Schwarzbier ist ja Tradition. Ein Pilz und ein Pale Ale. Und immer mal wieder Festbiere, also besondere Biere zwischen den Jahren. Ich war da auf dem Hof. Das ist ein altes Industriegelände. Da gibt es dann so aus dem Fenster verkaufen die das Bier raus. Es gibt 3-4 Läden und Kneipen in Bernau, die das Bier anbieten. Und so kannst du heute wieder echtes Bernauer Bier trinken, wenn wir da mal zu Besuch hinfahren. Prost.
Prost. Also das überrascht mich. Also ich meine, du hattest ja schon mal Bernau erwähnt, aber mir war überhaupt nicht klar, dass das einfach so eine geile Bierstadt ist. Das hast du nie gesagt. Hast du das verheimlicht, nur damit du es irgendwann mal im Podcast hier so für mich zelebrieren kannst?
Die Geschichte könnte an dieser Stelle zu Ende sein. Aber da du herausgefunden hast, wie das mit der GEMA funktioniert, habe ich noch ein letztes Thema zu Bernau. Und zwar, immer wenn ich in Bernau bin und alle, die schon meine Region waren, kennen es. Es gibt eine Kneipe und die heißt Zickenschulze. Immer wenn ich in Bernau bin, gehe ich in den Zickenschulze und trinke da ein Bier. Und über Zickenschulze gibt es ein ganz berühmtes Lied, nachdem diese Kneipe benannt ist. Und dieses Lied spiele ich jetzt zum Ausklang dieses Podcasts einfach vor. Es geht um die Hochzeit von Zickenschulze. Jeder in Bernau kennt es im Umland. Alex, vielen Dank für diese Folge. Auf Wiedersehen.
Und Tschüssing.
Kinderkind, sei bloß nicht dumm, lauf nicht lange ledig rum. Heiraten ist manchmal schön, ich hab's neulich erst gesehen. Zickenschulze aus Bernau nahm sie schon die vierte Frau. Und nun haben wir dann die Nacht auf der Hochzeit mitgemacht. Ach, war denn da gemütlich, haben wir uns wohl gefühlt. Gegessen und getrunken und auch verrückt gespielt. Geknutscht mit kleinen Mädchens, getanzt mit schönen Frauen. Und zwischendurch, da haben sich ein paar auch mal gehauen. Schulzens Tante Lieselott fielen die Zähne ins Kompott und ihr Mann aß seinen Fisch halb im Dusel unterm Tisch. Und ich hab mir unendlich...